Ich kann die Musik nicht anspielen, die müsst ihr euch vorstellen und dann gehen wir einfach direkt in die Begrüßung.
Weser Funk.
Hey und herzlich willkommen zur Weserfunk Mixed Zone Folge 3, nicht Folge 3 der Weserfunk Mixed Zone, aber Folge 3 zu ein Jahr zweite Liga der Werder Doku auf Datsen, wie wir Fachleute sagen. Und wir haben heute eine, also ich möchte sagen, illustre Runde zusammengestellt. Ist also ein Kracher dabei neben dem anderen. Es wird wahnsinnig chaotisch vermutlich, hoffentlich auch wahnsinnig informativ und ansonsten auch sowieso wahnsinnig, wie ihr das gewohnt seid vom Weserfunk. Heute neben mir mit dabei, ich bin Kim, hallo, sind mit dabei Sina. Moin Sina.
Moin.
Lennart ist mit am Start. Moin Lennart.
Moin.
Die Kirsten ist auch mit dabei. Hallo Kirsten.
Moin.
The one and only Maxi ist auch wieder mit dabei. Moin Maxi.
Hi Leute, danke wieder mal für die Einladung.
Genau, aber Maxi ist heute gar nicht unser Stargast. Unser Stargast ist heute Fabian. Moin Fabian.
Hallo, ich freue mich auch sehr über die Einladung.
Genau, warum habe ich dich als Stargast angekündigt? Bitte stell dich doch einmal kurz vor und dann wird den ZuhörerInnen vielleicht ein Licht aufgehen, weswegen das in dieser Mixzone zu dieser Doku vielleicht ganz gut ist, dich eingeladen zu haben.
Ja, hallo, ich bin Fabian, Filmemacher aus Bremen und ich hatte die große Ehre, diese Doku zu machen. Zusammen mit sehr, sehr vielen anderen Leuten natürlich, die jetzt aber nicht alle da sind, weil das wäre, glaube ich, dann ein kleines bisschen zu viel, aber ich bin einer der drei Regisseure und ich glaube, Dramaturgie und Redaktion habe ich auch einen Credit für gekriegt im Abspann. Ja.
Genau, das ist richtig, das hast du. Wir haben eine Frage dazu bekommen, die passt sogar ganz gut. Und zwar war die Frage, wer hat das Drehbuch geschrieben, also die Dramaturgie? Und das wäre jetzt natürlich nur eine einfach zu beantwortete Frage mit einem Namen, aber tatsächlich würde, glaube ich, viele interessieren, wieso dieser Prozess war, wie die die Dramaturgie geschrieben wurde. Wart ihr da tatsächlich gemeinsam alle in einem Writers Room oder hat da jeder vor sich hingearbeitet? Wie lief das ab?
Also die generell kann ich mal kurz die Struktur erklären, weil die schon sehr wild war und auch etwas, was ich so vom Filmemachen bisher so nicht kannte. Wir hatten also quasi auf der einen Seite den Verein Werder TV, also die Jungs von Werder TV, Markus Biereichel und das ganze Team da, die quasi im Verein gedreht haben, zusätzlich zu dem, was sie sowieso immer produzieren da im Tagesgeschäft, damit Kameras umgelaufen sind, die Interviews mit den Spielern geführt haben, mit dem Trainer oder mit beiden Trainern und mit den ganzen Verantwortlichen dort. Und dann hatten wir ein zweites Team, das Team um Team Navrot, die Kommunikationsagentur, die für Werder auch viel so Grafik macht und so. Und das ist das Team, in dem ich war, zusammen mit Henrik Paro und Moritz Schierenberg und so. Und wir haben Maxi begleitet und das Ding am Ende zusammengeschnitten. Das heißt, wir haben alles bekommen, was bei Werder gedreht wurde, haben da einmal im Monat riesige Datenberge bekommen, durch die wir uns wühlen durften und haben dann daraus die Geschichte zusammen geschustert. Und das dann aber immer wieder in Rücksprache mit Werder. Also es gab dann einmal die Woche am Ende immer einen Call, wo wir dann uns ausgetauscht haben, wie was erzählen wir überhaupt, wie starten unsere Folgen, womit gehen wir rein. Und das hat sich natürlich im Laufe der Saison auch sehr geändert. Also am Anfang, in den ersten Wochen, habe ich noch gedacht, ich habe ein bisschen Angst, dass es sehr langweilig wird und wir nichts zu erzählen haben. Das hatte sich also spätestens im Dezember hatte ich dann das Gefühl, wir kriegen das Ding ganz gut, glaube ich, durchgeschaukelt. Aber es war halt viel so, es gab jetzt nicht am Anfang ein Drehbuch oder so, sondern wir wussten, glaube ich, alle, dass wir so ein bisschen uns dem was passiert, irgendwie anpassen müssen und so ein bisschen die Augen offen halten müssen. Was ist gerade Thema? Was ist eine interessante Geschichte? Und das bedeutete auch zum Beispiel, dass wir am Anfang einfach super, super viel gedreht haben, was dann im Mülleimer gelandet ist, weil sich daraus nichts ergeben hat. So. Und da musste man halt dann Entscheidungen treffen. Das ist das, was, glaube ich, dieser Dramaturgie-Credit auch gut zusammenfasst.
Das heißt, Werder hat riesige Datenbanken geschickt. Hat Werder denn selber und wie Werder TV schon mal vorher aussortiert, wo sie gesagt haben, ja gut, das sollen jetzt auch die gar nicht zu Gesicht bekommen, oder war es einfach komplett ungefiltert, was ihr bekommen habt?
Nee, das war komplett ungefiltert tatsächlich. Also es gab nichts, was wir nicht kriegen durften. Der Fairness halber sagen, der Füllkrug-Ausraster war, glaube ich, einen Monat lang oder so im Giftschrank. Und dann haben wir aber kollektiv beschlossen, dass wir den doch ganz gerne zeigen würden.
Welcher?
Okay. Der erste. Der Skandalöse.
Ja, und der, wo man ja auch noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, okay, was passiert jetzt mit Niklas Füllkrug und bei Werder und mit Werder und so. Das ist, glaube ich, dann nur
genau,
für Sie, ja. Für uns ist ja jetzt die Geschichte, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. So, das war ja währenddessen noch nicht der Fall.
Das ist halt auch oft immer so das Ding gewesen, was wollen wir jetzt zeigen, was kann man jetzt zeigen, da sind natürlich auch Überlegungen bei, als Beispiel jetzt, wir haben in der Folge 6, gibt's diese Szene, wo Mitchell Weiser sagt, oder wo Mitchell Weiser sagt, kannst du noch mal irgendwie mit den Trainern sprechen, ich glaube, sonst bin ich hier weg. Das ist natürlich was nur stark ist, weil er danach auch bleibt beim Verein. Also wo sich die Geschichte eigentlich auch erst ergibt, dadurch, dass er dann geblieben ist und dieser Transfer irgendwie funktioniert hat. Sonst wäre das wahrscheinlich auch so nicht drin gelandet. Und da gab es so ein, zwei Sachen, die halt erst im Nachhinein oder erst mit so ein bisschen zeitlicher Distanz, wo wir dann auch selbst gesehen haben, ah, das ist interessant, das könnte man so erzählen. Oder daraus hat sich was entwickelt auch. Genau.
Das heißt, man hat auch sich viele Gedanken wahrscheinlich gemacht und dann verlief vieles ins Leere und man musste ja immer so ein bisschen schauen, okay, wie gehen wir jetzt damit um?
Ja, super viel. Genau. Also wir haben zum Beispiel als Beispiel, wir haben den ganzen Tag begleitet, wo Assalé nach Bremen kam. Okay. Die ganze Ankunft und so, was total, also schön und interessant ist, aber wo man dann halt sagen muss, okay, wir haben eine gewisse Folgenlänge, die wollen wir füllen mit irgendwas, was interessant ist. Und er hat ja nun leider dann nicht so viel gespielt. Und auch abgesehen davon, dass er einmal ganz mies umgenietet wurde gegen Schalke, ist er nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Und dann muss man halt sagen, okay, dann macht man da irgendwie eine Geschichte auf oder etabliert nochmal einen Protagonisten, der dann aber überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Das ist dann, muss man dann leider sich sparen.
Wie ist das eigentlich, seid ihr selber eigentlich Werder-Fans? Also, oder wart ihr emotional gar nicht so sehr drin, dass das ein bisschen, oder, und dann auch die Frage, je nachdem wie die Antwort ist, macht es das einfacher oder schwerer?
Ich glaube, das variiert. Also, im Team. Henrik zum Beispiel, der dritte Regisseur im Bunde neben Markus und mir, ist ein riesiger Werder-Fan. Hat auch, glaube ich, von uns allen am meisten Angst gehabt, dass das nicht gut wird alles. Und ist auch derjenige, glaube ich, der mich irgendwie so ein bisschen zum Werder-Fan gemacht hat, schon im Vorhinein. Bei mir ist es eher eine Sympathie. Und jetzt übers letzte Jahr natürlich ausgeprägter geworden. Aber ich bin niemand, der in Werder Bettwäsche geschlafen hat.
Wie hart musste über einige Szenen diskutiert werden, damit sie am Ende überhaupt reingeschnitten werden durften? Also du sagtest, ne, ihr habt die eine Füllkrug-Szene im Giftschrank gelassen eine Weile, das als Team entschieden. Gibt es auch Szenen, wo du selber sagst, oh, die hättest du eigentlich sehr gerne drin gehabt, aber die, es sollte halt nicht sein, sie verbleiben im Giftschrank?
Nee, also Giftschrank ist ja, würde ja heißen, dass wir irgendwas nicht gezeigt haben, weil es dem Verein oder uns nicht gepasst hätte. Es gab eher so ein paar Szenen, die schön sind, aber wie gesagt, wo wir die einfach zeitlich nicht reinpassen oder die so Spannungen rausnehmen, die in die Dramaturgie nicht reinpassen. Da gab es sicherlich ein paar, da müsste ich mal kurz überlegen. Es gab, Ja, es sind immer so Kleinigkeiten, also zwischen den Spielern. Es gab irgendwie eine Sache, wo wir irgendwie bei einem Auswärtsspiel haben die viel im Hotel irgendwie gedreht. Das war, glaube ich, gegen Darmstadt. Das ist auch in der Doku, wo Marvin Ducksch da in einem Hotelzimmer irgendwie noch behandelt wird und Markus Anfang steht daneben und fragt, ob er spielen kann oder so. Das ist irgendwann in Folge 3. Das war ein sehr, also da zum Beispiel war irgendwie viel Material noch, was interessant war, aber was dann einfach auch in die Erzählung so nicht reinpasste, weil halt diese Folge 3 unglaublich voll war mit sehr viel skandalösem Zeug und dann da irgendwie noch 10 Minuten lang zu erzählen, wie die Mannschaft im Hotel sitzt und wartet, ist halt dann nicht so spannend.
Du erwähnst gerade Markus Anfang. Gab das irgendwie nochmal Schwierigkeiten nach dem Aufkommen des Skandals, dass irgendwie die Gefahr bestand, dass man das Material mit ihm gar nicht verwenden darf? Und vor allem gab es dann ja auch offensichtlich nochmal danach, also es gab ja danach noch ein Interview mit ihm, was auch in der Doku gelandet ist. Und da würde mich interessieren, wann das stattgefunden hat.
Das sind ja zwei Fragen. Ich kann erst mal sagen, wann das Interview stattgefunden hat. Das war nach dem Aufstieg. Das war irgendwann Ende Mai. War auch, glaube ich, echt das letzte Interview, was geführt wurde. Weil einfach im Rahmen von Folge 3 sehr viele Sachen über ihn gesagt werden. Und das, finde ich, unfair wäre, ihm da nicht zumindest die Chance zu geben, auch nochmal kurz selbst das irgendwie zu kommentieren oder seine Sicht da irgendwie nochmal kurz loszuwerden. Schwierigkeiten gab es nicht, zumindest nicht so, dass ich die wahrgenommen hätte. Auf jeden Fall auch nicht von seiner Seite aus. Wir haben uns irgendwie viel gefragt, will man ihn denn jetzt überhaupt viel sehen? Ist es nicht jetzt mit dem Wissen, was da passiert ist, killt uns das nicht irgendwie in den ersten beiden Folgen total, diesen Protagonisten, will man das überhaupt sehen? Aber haben dann festgestellt, doch, ja, eigentlich gerade jetzt will man irgendwie sehen, ob man da irgendwas hätte merken können oder so. Also das ist ja, die Motivation, irgendwie seine Geschichte und seine Ankunft und so zu verfolgen, ist halt jetzt eine andere geworden. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das ist nach wie vor interessant. Und gerade der Unterschied dann zu Ole Werner ist ja super interessant.
Ja, das in jedem Fall, und dieses hätte man was merken müssen, das hat Ömer Toprak ja nicht direkt geäußert, aber ja durchklingen lassen, dass er zumindest nicht überrascht war mit dem, was dann rauskam. Das fand ich auch sehr interessant. Diesbezüglich interessiert auch viele tatsächlich, wie und wann wurden die Interviewpartner ausgewählt, also quasi die Protagonisten der Folgen.
Wir haben die Interviews irgendwann Anfang des, also es gab ja bei einigen auch zwei Interviews, sieht man ja deutlich. Die ersten Interviews haben wir Anfang des Jahres, glaube ich, geführt. Weil wir Anfang des Jahres erst auch feststellten, dass wir Interviews brauchen, um durch die Folgen irgendwie führen zu können. Das heißt, es gab da irgendwie im Februar und März so den ersten großen Dreh mit vielen Leuten. Ralf Wiegand war da dabei, Niklas Füllkrug das erste Mal, Klaus Filbri auch. Wobei, das stimmt auch gar nicht. Ich glaube, das erste Interview war Frank Baumann über Transfers. Das hat er tatsächlich im August noch gegeben. Ja. Und dann viele von den Interviews in den späteren Folgen sind dann irgendwie um den Aufstieg rum entstanden. Da sind ein paar Spieler irgendwie in der Woche vor dem Regensburg-Spiel interviewt worden. Ich glaube, Niklas Füllkrug nach dem Aufstieg. Ich glaube, das letzte Ole Werner-Interview war einige Tage nach der Aufstiegsfeier. Man merkt das auch ein bisschen, glaube ich. Er ist noch ganz schön fertig. Also es sind unterschiedlichste Zeitpunkte gewesen, wann es sich halt irgendwie angeboten hat. Und die Auswahl der Protagonisten, wie gesagt, das hat sich so ein bisschen im Laufe auch der Saison ergeben, was da interessant ist. Wir sind jetzt nicht jetzt nicht am ersten Spieltag gedacht, Niklas Füllkrug wird eine große entscheidende Rolle spielen. Das hat sich ja erst im Laufe der Saison irgendwie ergeben. Genauso Dux, dass der gut, dass er kommt und dann Star ist und erstmal trifft und so. Das hat sich ja schon früh abgezeichnet. Aber das Interview mit ihm war dann auch relativ spät. Ja, und da haben wir dann immer so ein bisschen geguckt, wer ist denn interessant, wer hat irgendwie Szenen und muss die nochmal einordnen. Und genau, davon haben wir es abhängig gemacht.
Wann war quasi welche Folge fertig? Also mich würde das nämlich interessieren im Zusammenhang mit, wäre die Dramaturgie der Folgen eine andere gewesen, wenn es mit dem Aufstieg nicht geklappt hätte, oder war das quasi so, stand jetzt so fest, wie die ersten Folgen laufen, weil so war die Saison ja halt und man will ja jetzt nicht eine andere Tonalität reinbringen?
In den ersten Folgen war das schon also recht klar, wie die Folgen laufen. Zu der Folge 1 Fun Fact, habe ich eben noch rausgesucht. Ich glaube, die Folge 1, wie sie jetzt ist, ist Version 19. Also wir haben 18 Mal gesagt, das ist jetzt gut. Und dann beim 19. Mal war es dann wirklich fertig. Also wir haben viel, viel rumprobiert, auch mit, wie erzählt man es. Wie gesagt, am Anfang hatten wir noch nicht so viele Interviews. Da wurde also gerade Anfang des Jahres haben wir da viel erstmal überlegt oder versucht, einen Stil zu finden, zu gucken, was ist überhaupt drin, was können wir aus dem Material rausholen und so. Ich glaube aber, die 1 und die 2 waren dann irgendwann vor dem Aufstieg schon fertig. Aber klar, gerade nach hinten hin, die Folgen 4, 5, 6, hätte man wahrscheinlich anders erzählt, wenn es nicht geklappt hätte. Und auch, ich glaube, es war schon gut, dass wir dann irgendwann wussten, okay, wir erzählen hier eine Erfolgsgeschichte, wir erzählen hier eine Aufstiegsgeschichte. Das hat, glaube ich, schon was gemacht. Dann hatte man auch zum Beispiel in den ersten 3 Folgen, war ich dann ein bisschen, oder hatte ich auch ein bisschen mehr Spaß, wirklich dieses ganze Drama so doll wie möglich zu erzählen. Also da kann man dann ja auch mit mehr Selbstbewusstsein einfach draufhauen und wirklich zeigen, wie schlimm es war. Weil wenn man zeigt, wie schlimm es war, und dann klappt es noch nicht mal mit dem Aufstieg, dann ist das ja, sind das ja einfach nur 6 Folgen light. Das will ja keiner sehen. Also dann hätte man vielleicht in den ersten Folgen ein bisschen Hoffnung oder sowas noch unterbringen können. Aber so konnte man dann erstmal 3 Folgen lang wirklich komplettes Drama erzählen.
Also ich hatte das nach den ersten beiden Folgen tatsächlich auch schon gesagt, und Sina später auch nochmal oder zumindest auf Bezug genommen, dass ich so ein bisschen tatsächlich, die Saison hat ja eigentlich vom Prinzip her so eine klassische Theater-3-Akt- Struktur einem vor die Nase gelegt. Also von daher, das Material war dann einfach schon gut von dem, was Werder vorgelegt hat.
War auch wirklich ganz gut. Das hat mich auch sehr beruhigt. Also das ist echt Textbuch. So, das hätte auch besser nicht laufen können, aus rein dramaturgischer Sicht.
Wie war das eigentlich mit den Spielern und Mitarbeitern? Mussten alle einzeln vor dann entsprechend so eine Einverständniserklärung unterschreiben? Und tatsächlich, wenn ja, gab es auch Spieler, MitarbeiterInnen, die das nicht wollten und deswegen auch quasi nicht vorkommen?
Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Das ist etwas, was vereinsintern, was die geklärt haben. Mhm. Ich glaube, es war aber ein bisschen so, dass bei den Spielern zumindest und auch beim Trainer und so ist das ja eh so, dass alles, was im Rahmen der Vereinsarbeit passiert, dass das irgendwie ausgewertet werden darf. Aber du, keine Ahnung. Also das kam, wie gesagt, wir haben Material gekriegt, wir gehen davon aus, dass das alles klar und cool ist und haben damit gearbeitet. Gut,
da sollte man auch von ausgehen. Wobei, vielleicht geht jetzt die Klagewelle los. Anfang war doch nicht einverstanden, schauen wir mal. Wir haben auch die Frage bekommen, tatsächlich, wie viele Stunden Rohmaterial am Ende rausgekommen sind. Hat man da überhaupt einen Überblick bei dem ganzen Datenberg?
Ja, das war immer das Erste, was ich gemacht habe. Wenn neue Daten kamen, habe ich mich hier hingesetzt und die sortiert und dann habe ich in so eine Excel-Tabelle mir für meine persönliche Statistik aufgeschrieben, wie viel das sind. Und das waren 237 Stunden insgesamt am Ende.
Wann kommt der Nolte-Cut?
Also das dauert noch, weil ich jetzt auch sehr lange eigentlich nicht mehr in dieses Material gucken will, weil ich es wirklich ganz viel gesehen habe.
Okay, wir starten schon mal die Petition und machen es wie mit dem Snyder-Cut am Ende. Dann.
Man muss ehrlicherweise auch sagen, das sind natürlich Zahlen, die entstehen auch, weil halt da bei jedem Spieltag zwei GoPros in der Kabine hängen, die durchlaufen und halt für sich schon mal irgendwie jeweils 20 Minuten Material produzieren von der Halbzeit. Also da kommt halt auch einfach sehr viel zusammen.
Maxi, weißt du noch ungefähr, wie viele Stunden du begleitet wurdest mit der Kamera?
Das müssten so, ja, schwer zu sagen, einzelne Spieltage, also vor dem tatsächlichen Spiel und im Spiel zwar zweimal. Und dann haben wir uns noch häufiger getroffen zu dieser Kneipe, natürlich, die Parzelle. Und aber das war's auch fast. Also es ist nichts komplett rausgeflogen. Alles, was man sieht in der Doku, wo ich vorkomme, waren auch Termine, wo wir gedreht haben und nichts war überflüssig.
Wir haben diese Drehs auch immer sehr gut getimed. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Es war immer vor irgendwelchen oder im Rahmen von irgendwelchen wichtigen Momenten. So immer vor dem Schalke-Spiel, vor dem letzten, vor diesem St. Pauli-Spiel haben wir mal gedreht, wo das erste Mal die Doppelspitze irgendwie zum Einsatz kam und so. Also haben wir einfach sehr viel Glück gehabt.
Wir haben auch die Frage bekommen, wie mit der Doku verfahren wäre, wenn Ole Werner das Drehen abgelehnt hätte. Also ich bin mir sicher, das wäre jetzt nicht Einstellungsvoraussetzung gewesen, dass Frau Baumann gesagt hätte, gut, er will leider nicht gedreht werden, müssen wir leider einen anderen Trainer nehmen. Aber wäre dann nicht vom Prinzip her eigentlich die Geschichten, die man erzählen will, das wäre sehr schwer geworden, oder?
Ja, ich glaube, dann hätte man das nicht weitermachen können. Weil die Idee war ja schon von Anfang an, dass was die Doku ausmachen soll, ist diese Nähe und dieses, wir kommen halt in die Kabine rein und wir erzählen halt auch die Momente, wo es halt nicht irgendwie alles schön ist und wo sich Spieler anschreien und der ganze Kram. Und wenn man das in der zweiten Hälfte nicht gehabt hätte, dann hätte man ja da das ganze Konzept umstellen müssen. Also ich glaube, das hätte dann keinen Spaß mehr gemacht.
Dann kam die Frage auch rein, warum so kurz und gibt es eine zweite Staffel?
Ja, das habe ich auch viel gelesen, dass es allen zu kurz ist, was ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen ist, dass es die perfekte Länge hat. Ne? Mhm. Weil dann, das heißt ja, dass man mehr davon sehen will. Das hat viele produktionstechnische Gründe teilweise auch einfach, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man 6x30 Minuten macht oder 6x1 Stunde. Das sind so Sachen, also für, wenn du eine Stunde oder wenn so eine Folge eine Stunde lang ist, dann brauchst du doppelt so viel Musik, dann braucht das Grading doppelt so lange, dann braucht der Sound doppelt so lange. Und es ist ja kein Geheimnis, dass das Ding eine ziemliche Low-Budget-Produktion war. Und da mussten wir dann irgendwann gucken, was überhaupt zeitlich und von der Auslastung her möglich ist. Und genau. Wir haben aber, glaube ich, also der Plan war schon, dass es immer so 6x30 Minuten werden. Und am Ende sind es ja sogar 6x40 Minuten geworden. Fast, glaube ich. Ich glaube, wir haben eine Gesamtlaufzeit von 3:40 oder so. Also es ist schon alles länger geworden, als wir eigentlich geplant hatten.
Sofern du überhaupt beteiligt warst, wann waren so die Verhandlungen mit möglichen Plattformen, wo das Ganze veröffentlicht werden soll? Und oder gab es quasi von vornherein irgendwie eine Absprache mit DAZN oder wie lief das?
Nee, die sind irgendwann im Frühjahr dazugekommen. Haben auch, das muss man auch sehr lobend mal erwähnen, die haben auch, als sie gesagt haben, wir wollen das machen, haben die noch nichts gesehen, weil es noch nichts gab außer einem Trailer. Und haben trotzdem irgendwie darauf vertraut, dass das gut wird. Und das war auch dann, oder in dem Moment war für uns auch, oder wussten wir auch erst, für wen wir das eigentlich machen. Das ist natürlich schon auch ein Unterschied. Also machst du eine Doku, die dann bei Werder TV läuft und die dann wahrscheinlich nur Werder-Fans gucken. Oder machst du eine Doku, die bei DAZN läuft, wo man auch mitdenken muss, das guckt dann vielleicht auch der Freiburg-Fan, der einfach eine gute Fußball-Doku sehen will. Oder das guckt auch jemand, der irgendwie der sich vielleicht auch gar nicht für Werder interessiert und einfach mal vielleicht wissen will, was ist das für ein Verein oder so. Also da hat man ja dann das erste Mal, oder mit diesem Wissen, dass DAZN das macht, hatten wir das erste Mal wirklich eine konkrete Idee, für welche Zielgruppe das ja am Ende sein wird oder wer das alles schauen wird.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, über den ich mir gar nicht Gedanken gemacht habe, dass das ja Zielgruppe ja durchaus unterschiedlich sein kann. Klar, hauptsächlich Werder-Fans, aber doch, stimmt, The Zone ist ja ein anderes Publikum, als wenn du es irgendwie über Werder TV oder auch meinetwegen irgendwie vielleicht auch nochmal ein bisschen anders über The Zone, dadurch, dass man einen Account braucht, finde ich es ein bisschen, in Anführungsstrichen, wertiger von außen schon, als wenn es jetzt meinetwegen über YouTube kostenlos oder sowas irgendwie gelaufen wäre. Also das tatsächlich gefällt mir das dann. Gut, auch weil ich The Zone eh schon hatte, von daher ist es nicht so wild für mich gewesen, dass es dann darüber gepublished wurde, fand ich ganz gut.
Ja, und das war natürlich auch, die hatten dann natürlich auch nochmal berechtigterweise Ideen, wie das aussehen sollte, wie die Grafik aussieht und wie so sich das generell anfühlt, damit die halt guten Gewissens sagen können, es ist ein DAZN-Original. Also da kam dann halt auch nochmal jemand dazu, der nochmal ein paar Sachen anbringen wollte in Sachen Gestaltung.
Ja, normalerweise sagt man ja, viele Köche verderben den Brei. In dem Fall, glaube ich, hat das so viele verschiedene, auch aus anderen Positionen kommende Leute dran gearbeitet haben, fand ich, hat es dem Produkt, zumindest aus meiner Warte als nur Zuschauer, ganz gut getan. Das doch. Aber ein Punkt, den wir hier auch besprochen haben, den muss ich jetzt zum Ende von dem Fragenhagel
anhören.
Ist das Thema Diversität. Also wir haben ja von Maximilian schon gehört, wie es dazu kam, dass er überhaupt dabei war. So ein bisschen auch aus der Not geboren, das hat Maxi uns in der ersten Folge erzählt. Dann tatsächlich ja, ist es ja sehr gut gelaufen, dass es dann mit Maxi geklappt hat, von daher. Aber es ist ja, Diversität ist schon eine Rolle. Kannst du dazu was sagen oder ist es tatsächlich einfach den Umständen geschuldet? Gut, wenn die Leute, die irgendwie die Geschichten erzählt haben, Männer sind in denen oder auch im Verein einfach in den Positionen nur Männer sind, dann ist es leider schwierig, das irgendwie anders zu besetzen.
Ja, es ist eine absolut berechtigte Kritik. Sie ist komplett richtig und es tut mir auch weh. Es ist auch das etwas, was alle Beteiligten wissen, dass das doof ist. Und es gab oder ich glaube, das ganze Jahr haben wir immer wieder versucht, was können wir machen. Gab ein paar Ideen, die sind alle aus unterschiedlichsten Gründen nichts geworden. Das sind so Sachen wie, Leute, die wir gefragt haben, Protagonistinnen, die wir gefragt haben, wollten nicht, konnten nicht oder halt waren, das ist halt auch, man kann jetzt nicht einfach irgendjemanden nehmen und die Geschichte erzählen, wenn da keine Fallhöhe ist. Also, klar hätten wir jetzt zum Beispiel die, ich glaube, es gibt eine Physiotherapeutin da, die ziehen wir auch in Folge 6, hätte man begleiten können, aber die Fallhöhe ist da halt nicht so hoch. Also es gibt da wenig Möglichkeiten, eine Geschichte oder ein Drama zu erzählen oder einen großen Sieg oder ein großes Scheitern irgendwie. Zumindest nicht so sehr wie bei einem Veranstaltungsleiter, der irgendwie zusehen muss, dass diese Veranstaltung die das erste Mal seit einem Jahr irgendwie oder seit 2 Jahren ist, irgendwie über die Bühne geht oder halt ein Spieler, der Tore schießen will oder sowas. Und genau, also es war ein bisschen den Umständen geschuldet. Natürlich, wir hätten eine weibliche Fanin, einen weiblichen Fan begleiten können. Da haben wir wahrscheinlich einfach nicht ausgiebig genug gesucht oder uns ein bisschen drauf ausgeruht, dass wir Maxi haben, der ja sehr gut einfach funktioniert als Protagonist. Das ist, also jetzt zu sagen, es liegt an den Umständen, ändert ja nichts daran, dass es nicht divers ist. Also es ist einfach ein Versäumnis, glaube ich, was mich persönlich ein bisschen ärgert.
Okay. Das ist ein Statement, mit dem ich allerdings auch sehr gut leben kann, dass ja, macht's nicht anders, aber es tröstet dann doch ein wenig, dass zumindest den Machern das ja, bewusst
also,
ist.
Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Also wir haben es wirklich versucht, aber vielleicht haben wir es nicht doll genug versucht. Und ja, es stimmt aber natürlich, die Leute, die da irgendwie diese Doku gemacht haben, sind auch alles Männer. Ich fand das auch, ich habe am Anfang noch in meiner Sprache gegendert, bis ich irgendwann merkte, nee, ich muss gar nicht sagen ProtagonistInnen oder so. Wir haben nur Männer.
Ja. Einer dieser Männer ist Maxi. Maxi, ganz ehrlich, was hat sich jetzt durch die Doku für dich im Fansein geändert?
Erstmal natürlich nix. Also erstmal bin ich genau der gleiche Werder-Fan wie vorher und bin jetzt schon aufgeregt, was am Samstag passiert, ob Füllkrug fit ist. Das sind alles Fragen, die weiterhin zu jeder Stunde in meinem Gehirn schwirren, da hat sich jetzt nichts geändert, leider, vielleicht auch. Aber natürlich als Fan selber, das ist natürlich ein anderer Schnack. Ich als Person habe mich ja dann doch sehr exponiert als Werder-Fan. Ist ja klar, habe ich auch gewusst, dass das eine große Sache wird. Das ist, muss man ja als Werder-Fan auch wissen, wenn dann Doku kommt und man selbst ist da irgendwie ein Fan und da drinne, dass dann Leute das dann auch sehen werden und einen dann auch erkennen werden. Das ist ja auch völlig logisch. Und ich habe mit vielen Leuten schon gesprochen, die auf mich zukamen, viele Selfies gemacht, so viele hatten Fragen, vor allem jetzt in Wolfsburg, wo ich da gewesen war. Aber das war alles total cool, total nett, hat mir mega Spaß gemacht. Ja, ist natürlich aufregend, wenn man die Werder-Doku guckt und auf einmal läuft da der Fan von der Werder-Doku mit einem Bier dir entgegen. Denkst du, gibt's doch gar nicht, das ist doch der aus der Werder-Doku. Deswegen, also vollstes Verständnis für diese Anfragen. Jeder, der mich auf der Straße sieht oder jetzt am Samstag gegen Stuttgart, können wir gerne schnacken. Absolut, super geil.
Ja, liebe Hörerinnen, ihr habt gehört, also ne, schnackt den Maxi gerne an. Er redet auch gerne, von daher passt das ganz gut. Deswegen passt es auch so gut tatsächlich, dass wir dich jetzt auch wieder zu Gast haben dürfen. Ich meine, wir hatten dich ja im Laufe der Saison auch schon mal so zu Gast und dann hast du dich auch mit einigen von uns getroffen bei dem, was beim Spiel der Damenmannschaft auf Platz 11, ich meine, ja.
Ja.
Als auch die Ultras da waren. Von daher, das hat ja sehr gut funktioniert. Deswegen hat es mich oder ich glaube auch einige bei uns halt auch sehr gefreut, als wir dich dann da drin gesehen haben, schon im Trailer. Und du hast auch die letzten Folgen nicht enttäuscht. Das war wirklich immer dieses, was du auch schon beschrieben hast. Manche Sachen sagt man dann einfach so und denkt hinterher, ach gut, also das habe ich jetzt irgendwie in der Situation gesagt, wo das Menschen hören, im Falle von dieser Doku ja auch gar nicht so wenig Menschen und sogar sehen. Der Vorteil von uns Podcast-Fritzen ist ja, die Leute haben kein Gesicht dazu. Du hast ja, da schon sehr viel Mut bewiesen, das auch zu machen.
Ja, das war auch, also teilweise, wenn man ganz ehrlich ist, auch irgendwo eine Angst, die ich dann hatte, auch teilweise schlaflose Nächte gehabt, weil wenn das zum Beispiel jetzt richtig scheiße geworden wäre oder ich oder Leute fänden mich total doof als Fan und sagen, was ist das für ein Spinner und so, hätte mir das, glaube ich, sehr wehgetan, wenn mir so dieses Gefühl, zu Werder zu gehen und Werder-Fan zu sein, dadurch so ein bisschen vermiest worden wäre, als so in dem Sinne, als dass ich in der Fangemeinschaft nicht mehr sozusagen anerkannt bin, weil ich derjenige war, der so viel Müll geredet in der Werder-Doku. Könnte das irgendwo nachvollziehen so, aber deswegen bin ich halt gerade so froh, dass das so ein super Feedback ist, weil dann muss ich mir die Sorgen nicht machen und kann weiterhin einfach Werder-Fan sein, der ich bin, so wie jeder andere auch, und hab nicht so eine Stellung wie von wegen, oh guck mal, da ist dieser komische Typ aus der Werder-Doku, sondern bin einfach ein Werder-Fan.
Sina, du hast wieder viel geschrieben, hoffe ich, gehe ich auch einfach fest von aus, während der Episoden 5 und 6. Und vorhin haben wir ja kurz über Füllkrug und die Szene, die drin gelandet ist, und zwar der Streit, da kam ja kurz auf, welcher denn? Folge 6, oder? Disput zwischen Füllkrug und Duxch. Wir hatten ja schon bei den anderen Szenen manchmal gesagt, ich fand es ganz geil zu sehen. Wie war das diesmal bei dem Streit? Fandst du es unangenehm oder war es wieder so, naja gut, so ist es halt?
Nee, ich habe es mir natürlich auch wieder zweimal angeguckt. Also, ich habe zurückgespult und nochmal versucht, irgendwie da irgendwelche Gespräche aus dem Hintergrund nochmal mitzukriegen. Und das war ja auch ein ganz schöner Trubel da in diesem Moment, weil Leo ja auch irgendwie da noch mit involviert war, versucht hat, die Wogen zu glätten, Ole Werner auch. Und deswegen, ich fand das super, super spannend und interessant, auch zu sehen, wie die Gruppendynamik dann funktioniert hat. Und ich habe damit auch wirklich nicht gerechnet, ne? Also vor allen Dingen, wenn du im Nachhinein auf dieses Spiel guckst, ergibt das total Sinn, dass das so passiert ist. Aber als Fan, der da in der Halbzeit halt irgendwie, keine Ahnung, sich ein neues Bier geholt hat und dachte, ja, gut.
Nudeltopf.
Ja, den habe ich vor dem Spiel gegessen. Wir kriegen das schon hin. Also ich war da wirklich voll entspannt irgendwie. Also klar, ich war sehr angespannt, aber ich war irgendwie doch die ganze Zeit überzeugt davon, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und in der Mannschaft war das anscheinend in Teilen nicht so. Und dass das dann so am vorletzten Spieltag nach 45 Minuten in Aue so eskaliert, boah. Also hat mir richtig gefallen und ich habe damit nicht gerechnet in dem Moment. Und aber wenn man dann drüber nachdenkt, ergibt total Sinn, dass das so passiert ist und auch wieder im Nachhinein betrachtet, so dramaturgisch gesehen, besser als nicht laufen können. Also für eine Doku, finde ich.
Lennart, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich habe die ersten vier Folgen immer erst abends geguckt und dann war es manchmal so, dass man auf Twitter schon irgendwie, selbst wenn es nur Andeutungen waren, aber irgendwie haben Leute ja doch irgendwie, man hat ja das Bedürfnis drüber zu reden bei der ganzen Doku, wenn man sie schaut. Und deswegen waren dann immer schon Tweets und dann am Montag, ich war irgendwie verhältnismäßig früh wach und ich dachte, ach komm, ich guck mir das jetzt einfach direkt an, ohne dass mir jemand vorher was, spoilern kann. Und sonst hätte ich das bestimmt auch schon gelesen gehabt bis abends und dann ich war völlig überrascht von der Szene. Also das habe ich ja nicht kommen sehen und war dann so, vielleicht verstehe ich jetzt auch, warum die Mannschaft doch lieber Marco Friedl zum Kapitän gewählt hat. Also ich mag Fülle nicht weniger nach der Doku, eher noch viel mehr. Aber so ihn da zu sehen, da dachte ich, vielleicht ist das auch in der Mannschaft dann manchmal zu viel oder zu impulsiv. Und genauso wie Sina gerade schon ansprach, Leonardo Bittencourt ist ja sowieso jemand, der durch die ganze Doku nochmal ganz viel gewinnt an Profil oder an dass man diese Innensicht bekommt, die man sonst einfach nicht hat und merkt, wie er sich in verschiedenen Situationen für die Mannschaft einsetzt oder wichtig ist. Und da ist er nochmal besonders gut weggekommen, finde ich, in dem Moment.
Fabian, wenn man so das Rohmaterial sichtet und ihr, was ihr selber nicht in der Kabine dabei und dann fällt einem so eine Szene vor die Füße, denkt man dann auch so ein bisschen Jackpot, das richtig gut für die Doku?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch richtig doll gefreut auf die Veröffentlichung von dieser Folge, weil da keiner mit gerechnet hat. Also jeder weiß, ich will diesen Füllkrug-Ausraster nach dem Darmstadt-Spiel sehen. Jeder weiß, dass da was passiert ist, aber es wusste ja keiner, dass da was passiert ist. Deswegen, das hat schön überrascht. Und klar, das sind Sachen, da freut man sich. Da hatten wir aber auch immer so ein Workflow, dass halt, wenn da was kam oder wenn da was passiert ist, dass wir dann vorher schon mal Bescheid gekriegt haben von Werder. Dann wurden wir quasi auch gespoilert. So, guckt euch doch mal an, was da in Aue in der Kabine passiert ist.
Sehr gut. Kissen wir.
Aber auch ganz kurzer Einwurf. Wie gut war das bitte geschnitten? Dieses Interview von Füllkrug, der dann sagt, ja, Duxchi oder ich, wir müssen jetzt treffen, wir haben immer getroffen und dann Cut und dann tritt Friedel. So, das fand ich einfach richtig gut gemacht. Ich musste richtig lachen, weil ich dachte so, er sagt da gerade, ja, wir müssen treffen, wer trifft sonst so gefühlt und dann trifft Friedel. Also das war auch, habe ich herrlich gelacht in dem Moment.
Kirsten, Lennart hat gerade schon Leo Bittencourt erwähnt. Wir haben im Laufe der Mix-Zones jetzt zu den Folgen, oder ich habe das immer wieder gesagt, so, ja, das hat mein Bild echt nochmal weiter ins Positive gerückt von dem und dem Spieler. Im Falle Leo Bittencourt ist es doch ähnlich, oder?
Ja, aber ich hatte sowieso immer schon das Gefühl, dass er in der Kabine relativ wichtig ist. Also nicht nur als, wie haben sie ihn genannt? Die Partymaus? Duxchi hat ihn die Partymaus genannt, ne? Also nicht nur als Partymaus, weil ich auch der Meinung bin, dass er mit einer der Wortführer ist in der Mannschaft. Und das hat sich da auch nochmal klar gezeigt. Was ich an der Sache aber noch viel besser fand, ist Ole Werner. Weil ich glaube tatsächlich auch, die Geschichte zwischen Clemens Fritz und Niklas Füllkrug hätte genauso gehandelt werden müssen, wie Ole Werner die Geschichte in Aue in der Kabine gehandelt hat. Die sind reingegangen, Füllkrug hat halt, wenn er was hat, das muss raus, das haben wir jetzt auch gelernt, das muss bei ihm raus. Weiterhin, Niklas, sehr gesunde Einstellung für deine...
Ja... Sind die jetzt alle
weg? Sie sind noch da.
Ach so. Aber Kirsten ist weg.
Emotionen wollte sie bestimmt sagen.
Hört ihr mich?
Jetzt, ja.
Ja, ich habe mich auf den Mute-Knopf gelegt.
Ach, jetzt auf einmal, nachdem die Vögel hier vögeln.
Wo bin ich denn rausgefallen?
Danke, Fülle, für deinen
Mute.
Ja, also danke Fülle, dass er halt immer seinen Mist immer rauslässt.
Okay.
Aber wie es dann halt gehandelt worden ist von Ole Werner, dass er, also abgesehen davon, dass es wieder Zetti ist, der Füllkrug festhält, offensichtlich ist das so sein Zweitjob. Aber wie Ole Werner sagt, so, Jetzt sind alle ruhig und setzen sich hin. Alle sind ruhig, setzen sich hin, 2 Minuten Ruhe und dann sprechen wir darüber. Sodass er die ganze Sache erstmal runterkocht und die Leute einmal durchatmen können und dass du dann einfach da auch vernünftig drüber sprechen kannst. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn Clemens Fritz so in, wo auch immer das war, er sich mit, war es in Darmstadt, als er sich, nee, davor, als er sich mit Lücke angeschrubbelt hat, dann wäre die Sache auch anders gewesen.
Aber ich glaube, bei Bittencourt ist es das, dass er da Dinge auch in dem Moment sagt, die wir irgendwie alle immer denken. Und ich glaube, das macht ihn dann in dem Moment auch so sympathisch. So, also so von wegen, wir können nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen. Es reicht doch, wenn wir 1-0 gewinnen. Jetzt lass uns doch einfach 1-0 gewinnen. Und das ist das, was du als Fan auch denkst. Und ich glaube, das sind so die Momente, wo Leo Bittencourt dann einfach so Pluspunkte sammelt.
Maxi, du hast ja in den Folgen, hat man dich ja immer gerne in Trikots mit Spielerflock hinten drauf gesehen, dann auch entsprechend abergläubisch, wie wir wahrscheinlich fast alle sind, dann zieht man das Trikot an, womit schon gut lief. Jetzt anhand der Werder-Doku, welcher Spieler hat sich da jetzt so bei dir in Forderung gespielt, dass der für einen Flock in Frage kommen würde?
Puh, das ist, glaube ich, also für mich ist ein Trikotflock vor allen Dingen wichtig, dass der gut altert. Also es müsste irgendein Spieler sein, der vielleicht in der dann irgendwann Kultstatus hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Duxch irgendwann erreichen kann, weil das irgendwie allgemein kurioser Typ ist. Aber richtig geil fand ich, dass er vorm Spiel gegen Regensburg einfach Fortnite gespielt hat oder wann das war, das finde ich ja mega gut.
Zum Runterkommen halt, mit den Jungs.
Genau, das ist halt genau sowas, wo ich mich kaputt lachen könnte. Ja, warum denn nicht? Also, aber insgeheim eigentlich, und das ist ja mein Trikotflock meiner Wünsche, ist Nick Woltemade. Leider hatte keine Rolle in der Doku.
Ja.
Doch, er hat gesagt, dass er nicht gut schwimmen kann.
Das stimmt.
Aber der ist ja so lang, der reicht, kann sich auch wahrscheinlich immer auf den Grund stellen, egal wo. Von daher muss der ja gar nicht schwimmen können. Ja, es waren einige dabei, Bittencourt fand ich jetzt auch tatsächlich, also wenn man das, da sind wir wieder bei dem Punkt, du kannst auch auf eine Kreisligamannschaft runterbrechen, da hast du auch immer so ähnliche Typen dabei. So, du hast irgendwie häufig auch einen Mittelstürmer, der gerne mal derjenige ist, der laut wird und austickt und mit anderen aneinander gerät. So, du hast so den etwas älteren Mittelfeldspieler, der dann da auch mal so ein paar Sachen sagt, was ich nur witzig fand in Bezug auf Bittencourt mit wir müssen nicht immer 5-0 gewinnen. Naja, also auch in der Siegesserie haben wir jetzt auch nicht so häufig 5-0 gewonnen. Haben wir überhaupt ein einziges Mal 5-0 gewonnen? Also das fand ich in der Wortwahl dann schon relativ witzig. Das waren ja häufig knappe Siege. Aber die haben es ja auch so spannend gemacht und ich glaube, die Mannschaft auch deswegen so geerdet, dass man da gut durchgekommen ist. Kommen wir aber jetzt auf jemanden zu sprechen, der, über den ich, als ich im Rasenfunk war, auch sehr viel gesprochen habe, Schwerpunkt Werder, und zwar Ole Werner. Ich finde, Ole Werner hat das, was man in den Folgen vorher schon so kurz angedeutet gesehen hat, so, dass das einfach eine Rhetorik sehr, sehr gut, sehr bedacht ist, sehr viel Pädagogik da mit drin steckt und einfach Hand und Fuß hat. Das ist jetzt nochmal stärker geworden. Fabian, wann war dieser Dreh, wo ihr nach Kiel gefahren seid? Ich weiß nicht, ob du da mit dabei warst, um mit Ole Werner dann in Kiel zu drehen, und wie war der Eindruck von Ole Werner?
Bei dem Dreh war ich nicht dabei, das hat Markus Bierichel gemacht, die Werder TV-Jungs. Mhm. Das war, glaube ich, auch im März irgendwann. Also man sieht es ja so ein bisschen an der Umwelt, an den Bäumen kann man das immer ganz gut erkennen. Die hatten, glaube ich, noch nicht so viele Blätter. Also
ich komme aus Kiel, das sieht immer so aus herum.
Ja. Also ansonsten war mein Eindruck, also aus rein filmischer Sicht habe ich mich ein bisschen geärgert, weil wir hatten bei Markus Anfang ja diese tolle Situation, dass der in diesen Pressebesprechungen, also das, was wir oft sehen, wenn die sich besprechen da bei ihm im Büro, das sind meist so Briefings vor der Pressekonferenz oder so. Und da hat er immer sehr viel geredet und hat auch viel so die Situation zusammengefasst und Meinung abgegeben und so, was natürlich super schön ist, weil man das irgendwie benutzen kann, um damit die Geschichte zu erzählen. Das war bei Ole Werner dann nicht so. Der hat nicht sehr viel geredet, was, glaube ich, zum Charakter passt und so, aber natürlich aus filmischer Sicht ein bisschen anstrengend war, dann musste man sich über irgendwie was anderes suchen, um die Situation zusammenzufassen. Aber ansonsten war mein Eindruck genau der, den, glaube ich, alle hatten beim Gucken, dass das ein sehr angenehmer norddeutscher Mensch ist, den ich auch einfach gerne sehe. Und genauso wie alle anderen auch gerne diese Ansprachen und sowas sehe.
Sina, was
und das ist, und,
ja.
Ich habe da noch eine Frage gleich.
Ja.
Erst Fabian.
Erst du.
Ich musste gerade noch mal denken an meinen Lieblingsmoment, Ole Werner-Moment, glaube ich, von vielen anderen auch, wie er in dieses Trainerbüro geht und auf den Stuhl guckt und sagt, ja, kann ich mitarbeiten. Das hab ich gesehen und dachte sofort, okay, das wird sowas von drin sein. Das ist ja so lustig.
Ja. Wissen?
Ich habe jetzt eine Frage, die, glaube ich, auch alle interessiert. Er hat ja nach dem Aue-Spiel gesagt, dass sie dann, wenn sie aufsteigen, 3 Tage durchfeiern und ohne Hose. Hat er irgendwann mal die Hose ausgezogen während der Feierlichkeiten? Ist das überliefert?
Nicht, dass ich das gesehen hätte, nee.
Bei mir auf
der Stelle dann auch. Also,
ach so, als
ich wollte gerade fragen, hat er dich besucht?
Leider noch nicht. Aber wenn, dann auf jeden Fall ohne Hose.
Er hat auf jeden Fall ein paar offene Rechnungen jetzt zu begleichen, glaube ich.
Das auf jeden Fall. Auch da Petition geht dann raus. Ole Werner ohne Hose in die Parzelle zu Maxi. Das ist doch gut. Sina, was steht zu Ole Werner auf deinem schlauen Zettel?
Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, das war auch bei dieser Szene an der Kieler Förde. Und da hat er gesagt, so egal, ob wir schlecht gewinnen, ob wir gut verlieren oder egal, was wir machen, so eigentlich bleiben die Abläufe immer gleich. Und das fand ich super spannend und interessant, weil ich glaube, dass das so auch sein Erfolgsrezept ist, dass er das einfach durchzieht, egal wie die Spiele im Endeffekt dann laufen und ob man jetzt eben gut gewinnt, schlecht verliert, was auch immer. Und das fand ich super spannend. Und auch seine Sicht auf den Fußball, wie er dann gesagt hat, so, das ist bestimmt ein super leichtes Spiel zum Verfolgen, aber gerade dadurch, dass wir da so viele Charaktere haben und eigentlich ist es ein total schwieriger Sport und seine Sicht auf die Dinge, die fand ich auch echt interessant und ich kann mich da nur anschließen, also ich höre dem einfach total gerne zu. Der könnte mir wahrscheinlich sonst was über Quantenphysik erzählen und ich würde ihn einfach nur verliebt angucken und denken, ach, Ole Werner. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie bei Maxi im Arbeitszimmer oder im Büro war oder so, war, dass du den an der Wand hängen hast. Und ich dachte nur so, safe, muss ich auch machen. Wie so den Papst.
Ich schaue gerade drauf. Ja, da oben hängt er.
Guckst du auch ein bisschen verliebt?
Logisch. Ja, nee, ich habe damit angefangen, schon damals bei Viktor Skripnik tatsächlich. Habe ich mir vorgenommen, jeden Werder-Trainer wie so in der deutschen Botschaft, den Bundespräsidenten bei mir zu Hause in der Wohnung, hängt jetzt immer der aktuelle Trainer. Das ist so ein Ding bei mir. Und das hat mir sehr wehgetan, als das Markus Anfang dann war. Das sah nicht so schön aus, hat sich an der Wand nicht so schön gemacht. Und jetzt habe ich wieder einen richtig schönen Ole Werner über dem Schreibtisch hängen.
Was hast du denn mit den Alten gemacht? Sind die einfach abgehängt und verschwunden oder haben die so eine Hall of Fame?
Nee, die sind in den Papierkorb gewandert.
Okay.
Ja, das Leben, so ist Fußball.
Ja, gehört dazu. Die hängen dann jetzt halt eventuell bei einem anderen. Also Ole Werner, Markus Anfang jetzt bei irgendeinem Dresden-Fan über dem Schreibtisch vielleicht. Weiß man nicht.
Ganz
aber
bestimmt.
Hoffen wir mal, dass Holy Werner noch ein bisschen länger hängen bleibt. Lennart, Ole Werner jetzt auch, ne, klar, wir haben jetzt die erfolgreiche Rückrunde gehabt, das haben wir alle währenddessen gesehen, wir haben Interviews gesehen, wir haben Pressekonferenzen gesehen, aber der Einblick durch die Doku war jetzt nochmal tiefer. Kann Ole Werner, wenn alles gut läuft, in die Fußstapfen, zumindest was die Dauer der Amtszeit angeht, von den großen Werder-Trainern wie Rehagel und Schaf hineinsteppen, oder gibt's sowieso nicht mehr im modernen Fußball, dass sowas funktionieren kann?
Ja, also du fragst ja mich und ich sag, natürlich kann er und muss er und soll er, aber ich glaube, da müsste er, vielleicht müsste man ihm so ein paar Jahre Weggehsperre verpassen oder wie auch immer, dass er quasi, wenn wir die erste erfolgreiche Saison haben, dass er dann nicht gleich weg kann, sondern dass er dann halt bleiben muss. Und wenn er dann vielleicht denkt, okay, jetzt wäre es an der Zeit zu gehen, dann ist der Verein schon so groß geworden, dass er dann auch gar nicht mehr gehen muss. Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit. Aber sonst, wenn wir jetzt nur so mal so einen Erfolg haben und dann die etwas größeren in der vermeintlich objektiven Welt, für mich natürlich völlig vernachlässigbaren anderen Vereine, anklopfen, ihn dann zu halten, stelle ich mir schwierig vor. Ob er, ja, dass er sich in Bremen abnutzt, keine Ahnung. Ich meine, Thomas Schaaf, der hat ja auch so gewisse Floskeln, die er, wenn er die, also wenn er von Dingen geredet hat oder so, da würde ich mir schon als Spieler irgendwann denken, ja, okay, da höre ich jetzt nur noch mit einem halben Ohr zu und nicht mehr komplett. Das habe ich manchmal bei Ole Werner auch schon diese Vibes, dass manche Sachen am Ende des Tages schnell kommen. Also vielleicht der kleine Leak aus unserem internen Chat. Ich habe heute irgendwo ein Interview gelesen oder so einen Text gelesen, wo auch Zitate von Ole Werner drin waren. Ich habe erst am Ende des Textes gemerkt, dass ich alle schon mit Ole Werner Stimme gelesen habe. Also ich habe die schon genau verinnerlicht und habe das erst später gemerkt, oh, warte mal. Ja, so, weil so wie er spricht, auch wenn es aufgeschrieben ist, ist das schon sehr erkennbar. Und dann hast du einen Satz drunter geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich den so schnell finde, aber das war so 1:1 Ole Werner.
Zur Wahrheit gehört aber auch. Das ist auch so, ja, genau, so ein typischer
Wahlwerder.
Ja, stimmt.
Am Ende des Tages machen wir das doch alle.
Genau.
So, deswegen, da weiß ich nicht. Mich holt das total ab, aber ich glaube, an sich tun wir auch gut dran, das noch nicht zu sehr abzukulten. Es liegt natürlich nahe, aber sowas wie so ein Vereinspulli mit Namen drauf sehe ich noch nicht. Und ich glaube, damit wird vielleicht da das Pferd ein bisschen schneller geritten, als es laufen kann.
Wenn er den erstmal bei einem Spiel anzieht, ne, dann, wenn ja, er mit Werner-Pulli rumläuft.
Das wäre so lustig dann,
ich,
aber
ich
auch.
Habe aus unbestimmten Quellen gehört, dass er ihn wahrscheinlich nicht anziehen wird.
Ja. Schlau. Die Quellen, ich glaube, wir haben die gleichen Quellen. Da war die Wortwahl sogar ein bisschen drastischer wohl von seiner
ich
Seite.
Ich wollte da jetzt nicht so drastisch sein.
Maxi, hast du das Gefühl, bei Ole Werner, das sind Phrasen, das sind so eintrainierte Sätze, so ein bisschen, ich habe ein bisschen Rhetorik irgendwie nebenbei, mir mal so ein paar Seminare angeguckt und sowas, oder ist das kongruent, ist es einfach so, gehört es zu dem? Wie ist dein Eindruck?
Ja, ich glaube, was wir jetzt auch durch die Doku lernen konnten, ist, dass es beim Trainer vor allen Dingen zwei Ansprachen gibt. Die eine ist in der Öffentlichkeit, auf der PK, zur Presse, was auch immer. Und das andere, was ist natürlich das Entscheidende ist, ist in der Kabine. Und da ist Ole Werner total klar. Und irgendwie finde ich auch dann doch ganz anders, weil in der Ruhe dann doch eine große Energie liegt. Und ich hatte einfach nur, also der beste Satz für mich von Ole Werner war der, wir sind Werder Bremen, hat er einmal kurz, glaube ich, gesagt, in der Kabine in Heidenheim, meine ich. Hm. Und das war sofort, boah, Gänsehaut, yo, stimmt, wir sind Werder Bremen. Also holst du halt so einen naiven Fan halt komplett ab, ne? Wenn er, ohne dass die Kameras laufen, das sagt, und um somit die Mannschaft zu pushen, das ist natürlich für mich als Fan super, aber ich finde auch, dass diese Floskeln und so sollte man nicht überbewerten, hat man bei Markus Anfang ja auch gemerkt, der hat in der Öffentlichkeit immer schlau dahergeredet, und nach innen hin war das eigentlich dann auch nur Geschrei.
Ja, nochmal zu Markus Anfang und auch zu dem Interview, Fabian, du hast erzählt, ne, man wollte ihm dann nochmal die Möglichkeit geben, sich selbst auch zu äußern, es wurde viel über ihn gesprochen und finde ich auch fair genug, also das sehe ich auch wirklich positiv und für mich hat es ja trotzdem funktioniert. Wir hatten hier so ein bisschen diskutiert, ob es irgendwie bei dieser Impfpass-Geschichte einen einordnenden Kommentar geben muss und im Endeffekt muss ich sagen, so wie es jetzt war, ohne einen Kommentar drüber, der ja auch irgendwie völlig anders gewesen wäre als der Rest, hat mir das sehr gut gefallen, weil ich auch das Gefühl hatte, naja gut, also ehrlich gesagt, Markus Anfang bekommt die Chance und das Bild, was er vorab gegeben hat, das verdichtet sich für mich. Hattest du auch den Eindruck beim Schneiden und beim Sichten vom Material, dass es eher so war, na gut, jetzt hast du eine Chance bekommen und gut. Ja. Mal sehen, wie die Fans das bewerten.
Ja, es hat mich jetzt ein wenig überrascht, was er so gesagt hat. Er hatte ja aber auch vorher dieses Interview im Sportstudio und da hat er im Prinzip das Gleiche gesagt. Ich bin erstmal auch sehr beruhigt, dass ihr das gut findet, wie wir das gelöst haben, das zu erzählen. Weil man sieht es ja auch, wir standen natürlich vor der Herausforderung, dass wir von all dem, was da passiert ist, überhaupt gar kein Material hatten. Wir hatten ja nur diese Verabschiedung. Weil berechtigterweise, glaube ich, die Polizei das nicht so gut gefunden hätte, wenn da noch jemand mit der Kamera das alles mitgenommen hätte. Das heißt, das war eine relativ lange Strecke, wo wir wirklich fast nur mit Interviews arbeiten konnten. Das ist aber ganz schön, dass das funktioniert hat. Und ja, also wie gesagt, es hat mich jetzt wenig überrascht, wie er sich dazu geäußert hat, aber gehört halt zur Geschichte dazu, dass er das nochmal sagt und auch, dass das für ihn alles sehr, sehr schlimm war, glaube ich ihm auch. Hätte man sich vorüberlegen können. Aber er sagt einen meiner Lieblingssätze in der ganzen Doku, und zwar, ich habe zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, was für Konsequenzen irgendwas hat.
Ja. Das ist wirklich ganz, ganz großartiges Zitat. Er bedarf sich halt einfach echt selber.
Anfang war sauber.
Anfang war sauber. Ja, ja, sehr gut. 20 Jahren macht Ole Zeissler dann eine Doku darüber. Zusammen mit Moritz Kasserlet. Okay. In dieser, da jetzt auch tatsächlich nochmal, da war ja auch der Mannschaftsarzt von Werder, hat sich ja geäußert. Ich hatte den Eindruck, der hat sich sehr zurückgenommen in diesem Interview, wo er sich dazu äußert. War das auch dein Eindruck als Cutter und Regisseur, Fabian?
Ja, der war sehr, sehr sauer. Der, ich glaube, der war sehr, wirklich sehr, sehr böse. Da muss man auch sagen, das ist natürlich ich glaube, man kann das schon so sagen, je differenzierter die Leute sprechen, desto länger ist dann dieser Vorfall her. Mhm. Also klar, wenn du den Mannschaftsarzt 2 Tage oder so danach irgendwie vor die Kamera bringst, dann ist der, glaube ich, ein bisschen emotionaler. Ich war da auch noch sehr emotional. Und jetzt ein halbes Jahr später hat man da einen etwas anderen Blick drauf. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, dass es für den Verein jetzt nicht so schlimm war. Wir wissen aber auch, dass das alles stimmte, dass das alles dass er inzwischen verurteilt ist und sowas, und man hat sich so ein bisschen davon distanzieren können. Aber ja, ich glaube, also gerade in der Hitze dieses Moments war der ziemlich sauer. Und dann kam ja auch noch dazu, dass dann irgendwie der Interimstrainer auch noch Corona-positiv war. Und also ich glaube, es waren auch einfach extrem stressige Tage für jemanden, der da für die Gesundheit verantwortlich ist.
Wie war das eigentlich, war es schwer, dann auch so jemanden dann vor die Kamera zu bekommen, oder hast du auch das Gefühl gehabt, na gut, der kann sich jetzt hier auch ein bisschen Luft verschaffen, dem tut das vielleicht sogar ganz gut?
Ja, auch das haben die Werder-TV-Leute quasi einfach gemacht. Die haben ohnehin, finde ich, in diesen Tagen wirklich sehr gute Arbeit da geleistet und echt so viel wie möglich mitgenommen und mit vielen Leuten da gesprochen. Und das war schon, ja, also die Überlegung war da schon, wer kann denn diese Geschichte besser erzählen als der Mannschaftsarzt? Also natürlich muss man den dann da irgendwie vor die Kamera kriegen und befragen, dass der da irgendwie mal was zu erzählt. Wer, wenn nicht er?
Okay, ich will jetzt mal so ein bisschen wieder eher den Fokus auf die letzten beiden Folgen und vor allem auf den Saisonendsport richten, der ja dann auch nochmal, ja, die große Gefahr beinhaltet, dass es mit dem Aufstieg vielleicht doch alles nicht klappt. Und dann kam ja dieses Spiel gegen Holstein Kiel und das Interview mit, war es mit Marvin Ducksch oder war es mit Niklas Füllkrug? Ich bin jetzt gerade am Schwanken. Ich glaube, ich weiß das gar nicht mehr, mit welchem von beiden, aber der hat das gesagt, was wir alle gesagt haben. Wir haben das Spiel im Griff, wir führen mit einer schlechten Leistung 2-0 und dann geht alles dahin. Kisten, war das wieder so ein Moment, wo du das Gefühl, wo man das Gefühl hat, naja, die Spieler, die sind dann doch in vielen Punkten genauso wie wir und denken das Gleiche, fühlen das Gleiche in diesen Situationen, nur dass sie halt beteiligt sind.
Ja, genau, also es war halt einfach, ist auch was ich einfach so gefühlt habe. Ich habe da gesessen, gedacht, so, 2-0, sieht gut aus, und dann wird dieses Spiel gedreht und ich habe gedacht so, nee, Moment, da habe ich gar nicht gesessen. Ich glaube, das war Ende April, oder? Nee, das war gegen Kiel. Gegen Dings war ich da. Und da habe ich nur gedacht, so scheiße, was ist denn hier los?
Sina, was sagt denn dein Zettel zum Saisonendspurt? Was hast du für schöne Notizen dazu?
Ja, einiges. Also, ich habe mir vor allen Dingen ganz zum Schluss aufgeschrieben, ich habe mich gefragt, was machen Menschen ohne Fußball? Also Menschen, die keine Fußballfans sind, so, was machen die mit ihrem Leben? So, ich habe mich ernsthaft gefragt, ich habe es gesehen und habe da so eine Achterbahn der Gefühle durchgelebt. Und ich glaube, das war auch nochmal was einen erst beim Gucken der, oder was mir beim Gucken der Doku nochmal so richtig klar geworden ist, was das für ein Hin und Her am Ende war. Also mit 4-0 auf Schalke nach, keine Ahnung, 50 Minuten, dann verlierst du dieses Spiel gegen Kiel und dann die Unentschieden zwischendurch immer noch wieder. Und Max hat ja auch dann nach dem Kiel-Spiel gesagt, so, ja, jetzt haben wir es 3 Spieltage vor Schluss verkackt, so, das war's jetzt. Und dann kommst du am Ende wieder beim absoluten Hoch der Gefühle raus. Also das ist mir wirklich erst am Ende nochmal so richtig klar geworden, was das für ein Auf und Ab dann im Endeffekt wirklich in diesen letzten paar Wochen nochmal war.
Maxi, wir hatten da in der ersten Sendung auch schon drüber gesprochen, war dieses alles nochmal anschauen und insbesondere die Spiele hast nochmal so ein bisschen reinholen in die Situation oder konntest du das mit so einer, aus so einer Perspektive mit, naja, ist ja alles gut gegangen, dir anschauen?
Ja, wie ich darüber nachdenke, wird mir heute noch ganz schwindelig. Ich hatte am Tag danach, ging es mir auch richtig schlecht. Also, weil in dem Moment des Abpfiffs, was war ja ein Freitagabendspiel, und am Samstag spielten die anderen, aber in dem Moment hatten wir den Aufstieg aus der Hand gegeben. Und dieser Vorstellung, noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga zu sein, obwohl man es so kurz im Moment schon eigentlich in der Hand hatte, vor allem mit dem 2-0, war für mich, wie ich auch sagte, wie ein Abstieg, das war so, so schlimm. Aber nee, genau, jetzt im Nachhinein bin ich da eigentlich etwas reservierter. Bin wahrscheinlich auch beim Gucken des Ganzen anders als ihr alle, weil es natürlich ein bisschen seltsam, wenn man sich selber da so reden sieht, dann nimmt man das, glaube ich, noch mal ein bisschen anders wahr, aber ja, Punkt.
Lennart, Kiel und Werder, irgendwie letzte Saison eine schräge Geschichte für uns beide. Einmal eine sehr schöne Geschichte, obwohl das Spiel schlecht war, aber im Rückspiel, da wurde einem schon schlecht. Wie sehr hast du Holstein gehasst? Auch noch mal jetzt beim Schauen.
Ah, es war so unnötig. Es ging um nichts für die. Ich habe denen doch so viel Liebe geschenkt. Warum tun die uns das an? Also.
Und deine Jacke.
Ja.
Also hätte ich meine doch auch da lassen.
Ja, du, wahrscheinlich warst du schuld, weil du die Jacke zurückgefordert hast.
Genug.
Schöne Insider wieder für alle, die uns regelmäßig
sehen. Ja, die sind, völlig verwirrt sind, die sonst keinen Weser vorgehört. Beim Hinspiel sind, ja, eine Jacke ist wieder aufgetaucht, die andere nicht von uns.
Wir können diese Folge sehr empfehlen. Es geht um Jacken.
Ja.
Ja.
Nun ja, ja, es war, man steht im Stadion und ich fand es halt nochmal interessant. Also das hätte ich eigentlich fast erwartet, dass so eine Doku noch mehr ist. Also bei der Breminale gab es ja diesen Talk, der dann auch später als Werder-Podcast veröffentlicht wurde, wo Niklas Füllkrug nochmal deutlich auch, also ich fand deutlicher zumindest jetzt, als in der Doku gesagt hat, alle denken, es läuft und wir gucken uns an und es hat gar nichts geklappt. Das Pressing war falsch, alle standen ein paar Meter anders, als sie hätten stehen müssen und die Mannschaft war völlig verunsichert und dann war das so, wenn jetzt das 1-0 noch vor der Pause, das 1-2 noch vor der Pause fällt, dann kriegen wir richtig Probleme. Und ja, das war irgendwie, ich finde es schon interessant, wie man irgendwie da so raushört, bei dem Spiel war es so, fuck, wir haben richtig Angst. Dann hast du das Spiel in Aue, wo man auch gerade einem Niklas Füllkrug in der Kabine in der Halbzeit ja anmerkt, wie angespannt er ist, wie sehr der Angst hat, dass das mit dem Aufstieg nicht klappt, wie emotional der ist und gar nicht mehr den klaren Kopf bewahren kann. Und dann hast du als nächstes die Szenen vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel, wo er in dem Interview sagt, ja, das war eigentlich, heute war klar, da passiert gar nichts. Also das ist geritzt hier geht nichts schief. Das nochmal so in diesem Zusammenhang zu sehen, also ich weiß, wie viel dann doch auch irgendwie jetzt aus dem Rückblick dann er selbst sich so erklärt, wo er vielleicht, hätte man das Aufstiegsspiel jetzt nicht gewonnen, hätte er wahrscheinlich nicht das so deutlich gesagt oder hätte man in Kiel das noch gedreht, hätte er es vielleicht auch anders empfunden. So geht uns das als Fans ja auch, also vor dem Spiel denke ich ja auch so, ja, ich glaube, wir gewinnen, aber so einen kleinen Zweifel hat man ja doch meistens im Kopf. Und
aber
ja.
Hast du Romano Schmid nicht zugehört? Es waren die Chancen zwei Drittel. Ja, genau.
Hat er sich ausgerechnet.
Das war so geil.
So, meine Fresse, Romano.
Ich habe das auch gesehen und dachte so, warte mal, Moment, bin ich jetzt irgendwie doof? Wahrscheinlichkeitsrechnung ging doch irgendwie ein bisschen anders.
Oder? Ja,
das ist die Schmidsche Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ja, ich
war mir aber so schnell überzeugt, ne? So, oh, guck mal, warte mal, hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich habe mir das mal ausgerechnet.
Richtig stolz.
Ich habe mir das mal ausgerechnet.
Ja, das ist so geil.
Aber ich fand dann halt auch gut, was Frank Baumann gesagt hat. Er so, das es war halt wie 2004 in München, die Sonne scheint und irgendwie sind alle gut drauf und der Tag ist toll und du wusstest, hier geht heute nichts schief, bevor der Tag eigentlich losgegangen ist. Und das ist, glaube ich, halt auch das gibt halt so Tage, wo du aufstehst und du weißt, heute geht nichts schief.
Du hattest keine Angst an dem Tag? Das kannst du mir nicht erzählen.
Wie Hulle, aber
ich wollte schon sagen.
Aber Frank Baumann war ja offensichtlich überzeugt.
Ein Satz, den ich mir von Febri auch aufgeschrieben habe und den ich wirklich auch einfach nur, ich finde, für Werder auch einfach so bezeichnend finde. Er hat ja gesagt, das Umfeld ist bereit, die Mannschaft durch die Tür zu schieben. Das hatte ich auch so ganz Gänsehaut, weil ich dachte so, ja, so haben wir uns auch gefühlt. Wir sind bereit, das mit aller Kraft umzusetzen, dass wir heute aufsteigen.
Und weißt du, woran ich da gedacht habe? An das Buch Gebrauchsanweisung für Werder Bremen oder so? Dass die eine Frau geschrieben hat, was ich so toll, die hat halt geschrieben, die Fans haben beschlossen, den Verein über 2016, über den Fastabstieg, die Fans haben beschlossen, den Verein in die Liga weiter reinzulieben. Und das geht halt so in die gleiche Richtung. Und da habe ich auch gedacht, so, ja, oh, ja.
Maxi, wenn du solche Sätze wie von Filbri hörst, ist es auch so ein bisschen Hohesham, dass man das Gefühl hat, ja klar, wir als Fans, wir haben schon den Eindruck, dass wir einen Einfluss haben auf die Mannschaft, aber wenn das sogar dann Vereinsoffizielle dann tatsächlich so sagen, dass einem das nochmal mehr das Gefühl gibt, doch wir sind Teil davon und wir sind wichtig?
Ja klar, ich meine, wir waren vor Filbri schon da, ne? Der hat es ja erst hier alles kennengelernt. Von daher, wir wussten das ja schon lange, dass sowas möglich ist. Aber genau dieses Gefühl, heute kann nichts mehr schiefgehen, hatte ich an dem Tag irgendwie auch. Vor allen Dingen im konträr zu dem Gefühl beim Abstieg gegen Gladbach, wo ich nochmal nachgeguckt habe, der Nicht-Abstieg war tatsächlich ja noch möglich. In meiner Erinnerung war das an dem Tag schon super unwahrscheinlich, dass man überhaupt noch drinbleiben würde, aber es war relativ...
Wir waren 16.
Ja, genau. Aber das Gefühl an dem Tag war ja so, okay, wir schaffen es eh nicht. Also es war so, okay, wir steigen heute auf jeden Fall ab, so safe. Und das war ganz anders gegen Regensburg, wo man dachte, ey, das kann und darf, wird nicht schief gehen. Wir sind hier 15.000 vom Marktplatz, laufen wir zum Weserstadion. Das ist jetzt hier irgendwie, es hat irgendwas mit Fußballgott und Schicksal zu tun. Ich weiß aber nicht genau was.
Eine Szene, die mir auch im Gedächtnis geblieben ist und wo es ja auch schon vorher mal, ich glaube, in der ersten Folge oder der zweiten Folge was gab, war nämlich mit die Besprechung von Verein, Sicherheit, Polizei etc. pp., wo es ja darum ging, naja, wie gehen wir damit um, wenn ein Platzsturm kommt, wir müssen vorbereitet sein, wir werden es nicht verhindern können, aber natürlich müssen wir alles dafür tun und irgendwie, dass so ein sehr vertrauensvolles Arbeiten wirkt. Fabian, jetzt haben wir am Wochenende irgendwie, also wir haben diese Szene jetzt am Montag gehabt und am Wochenende hat man das Gefühl gehabt, also das ist scheinbar ja nicht überall so der Fall. Wenn ihr diese Szenen zu Gesicht bekommen habt, hattest du das Gefühl, ja, das ist auch wirklich so, das ist ein vertrauensvolles Arbeiten und wie sieht man dann, wenn man solche Szenen da in so eine Doku schneidet, dann solche Ereignisse wie am Wochenende, wenn irgendwie in Wolfsburg ein paar hundert Werder-Fans einfach eingekesselt werden von der Polizei?
Ja, das fand ich auch sehr interessant am Wochenende. Ich habe schon wirklich das Gefühl, und man sieht es ja jetzt, oder wir haben ja sehr viel ungeschönt gesehen, sehr viel authentische Momente und ich kann aber wirklich ehrlich sagen, dass ich wirklich glaube, dass diese Nähe zu den Fans und auch der Wunsch irgendwie einen guten Mix aus Distanz und Nähe irgendwie zu der Fanszene hinzukriegen, dass der wirklich ehrlich ist und dass der allen sehr wichtig ist und dass da alle schon viel dran denken. Ich meine, diese ganze Doku war ja auch ein bisschen nicht Fanservice, aber war schon auch um einfach dieses besondere Jahr irgendwie für die Fans so ein bisschen zu erzählen. Also den Eindruck habe ich schon, wie das da ich, also diese Wolfsburg-Geschichte, die habe ich, ich weiß auch nicht, kann ich auch gar nicht so richtig einordnen. Ich glaube ja, das ist einfach ein Polizeiversagen und da ist von beiden Vereinen irgendwie nicht so viel Schuld, oder da trifft beide Vereine nicht so viel Schuld. Ich meine, von Wolfsburg Seite aus kam ja auch Unverständnis. Was ich bloß irgendwie war oder auch wahrgenommen habe, ist, dass halt hier auch mit der Polizei vertrauensvoll viel zusammengearbeitet wird, dass diese Veranstaltungen oder diese Spieltage im Stadion immer gut ablaufen und möglichst sicher sind und so, dass da eine sehr direkte Kommunikation stattfindet. Aber ich glaube, das wird ja wohl hoffentlich überall so sein, oder? Also
weiß ich nicht, kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen. Ich vermute, es ist auch standortabhängig. Ich glaube, es ist in einigen Standorten einfacher und besser, an anderen schwieriger. Und es hängt auch maßgeblich von den Innenministerien der Länder ab. Das ja. Ist ja leider auch der Fall. Ich glaube, gerade in Frankfurt gibt es auch in den letzten Jahren sehr viele Vorfälle, die mit Bannern zu tun hatten, wo der Innenminister angegriffen wurde und dann hartes Polizeieingreifen im Stadion auch zu schweren Verletzungen von Frankfurter Fans geführt hat und sowas. Also das ist leider sehr unterschiedlich. Und mit dem Innenminister in Bremen gibt es ja dann andere Probleme, was das Rechnungsstellen und sowas angeht. Aber ja, man hatte jetzt den Eindruck auch, also die Doku hat schon so ein bisschen den Eindruck vermittelt und es wird dann wohl auch so stimmen, dass die Zusammenarbeit wohl vertrauensvoll ist. Und das ist ja schon mal gut und wichtig und ja eigentlich, ja gut, elementar, sonst kann es ja nicht funktionieren. Sina, die Achterbahn, das Regensburg-Spiel, so vorweg Nervosität, dann kommt dieses Spiel und dann kommt der Platzsturm. Wie war das nochmal so ein bisschen jetzt mit diesem Abstand nochmal zu sehen, auch wie es dann ablief, wie im Vorwege drüber gesprochen wurde? Wir haben ja auch viel diskutiert, das Thema Sicherheit, es gab ein paar Verletzte, aber es war wohl nicht so viel im Vergleich zu dem, was los war. Hat es nochmal eine andere Perspektive gegeben oder war es eher nochmal so ein bisschen Baden in Gefühlen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das komplett nochmal durchgelebt. Folge 6, glaube ich, durchgehend auch einfach wirklich Gänsehaut. Und dann, ich habe es mir auch wieder zweimal angeguckt, einmal am Montag direkt und dann heute Morgen nochmal, um meine Listen zu schreiben, um das in Ruhe zu machen. Und ich habe beides mal am Ende auch einfach nochmal so Tränen in den Augen gehabt und ein bisschen geweint, weil das einfach so, dass man durchlebt das dann wirklich nochmal so gefühlt 1:1, aber mit so einem Abstand und so einem Blick von heute auf damals. Und das hat mich wirklich mitgenommen. Also wirklich, das war auch der Moment, wo ich dachte so, was machen Leute ohne Fußball? Wo holen die diese Emotionen her? So in ihrem Leben. Also es gibt da bestimmt auch Möglichkeiten, aber das hat mir so viel gegeben und so. Ich meine, das war jetzt für uns alle nicht unbedingt eine leichte Zeit mit Corona und Stadion ja, Stadion nein und immer hin und her und was weiß ich. Und dann dazu dann eben dieser Aufstieg, das war schon wirklich, ging ans Herz. Und das war wirklich, also richtig, richtig gut gemacht, richtig, richtig schön. Und ich werde mir das auch, glaube ich, die letzten Folgen immer nochmal angucken. Es war einfach wirklich einfach nur schön und hat, finde ich, einem den Verein auf eine andere Art und Weise nochmal näher gebracht. Also das, was man so während Corona oft gemerkt hat, so von wegen, ich bekomme irgendwie Abstand zu diesem ganzen modernen Fußballkonstrukt, so, das hat mich jetzt an Werder Bremen diese ganze Doku nochmal näher geholt und ich bin wieder auf Wolke 7 und das war wirklich, wirklich schön.
Sehr schön. Gut. Maxi, was macht der Aufstiegsrasen?
Er wächst und gedeiht. Ich kann schon kleine Flutlichter erkennen.
Das ist sehr schön, das ist gut und wichtig. Kommt der irgendwann in die Parzelle oder kriegt der...
Ist schon. Den habe ich eingepflanzt auf Parzelle und der sprießt schon gewaltig. Ich habe jetzt Sorge, die kommende Woche soll es ja heiß werden, muss ich mich extra drum kümmern. Aber ich werde es auf jeden Fall tun.
Vielleicht kann Ole Werner, wenn er eh kommt und ohne Hose ist, Wässer.
Ja. Gute Idee. Passt gut.
Trainerdünger.
Wir wissen ja, ab und zu hört ja jemand aus dem Verein hier rein. Vielleicht könnte das ihm jemand nahtragen. Das ist, wäre eine Win-Win-Win-Situation. Wettschulden eingelöst und Fans glücklich gemacht und den Aufstiegsrasen gerettet vor der Dürre. Dann habt ihr noch Themen, bevor wir jetzt zum Fazit kommen?
Derby.
Ich möchte noch mal sagen,
Derby,
Ole Werner.
Gott, Derby,
ich möchte noch mal, nein, ich möchte noch mal, aber ich möchte noch mal sagen, Ömer Toprak. Wie sehr lieben wir Ömer Toprak, bitte?
Nach der Doku also, sehr.
Ich fand ihn ja schon vorher gut. Ihr hört ja nicht immer auf mich. Aber ich habe ihn so gefühlt, als er dann nach dem Aufstieg in der Kabine saß und das erstmal so ganz in Ruhe auf sich wirken lassen musste. Ich habe ihn so gefühlt.
Ja.
Er hat gedacht so, oh, Ömer. Oh. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Außerdem Ömer Toprak, große Liebe.
Wie auch Rapp und Mai gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ne? und da so, ja, sollen wir dich in Ruhe lassen? Also, stören wir? Also sollen wir nochmal fragen, ob wir stören? Und dann irgendwann das Raffen und dann, ja, okay, wir sind ja ruhig jetzt. Also es ist okay, ne?
Sollen wir gehen, so ungefähr. Ja, stimmt, das war sehr schön. Und ich fand auch sehr schön dieses schnell die Kamera dahin und da in die Ecke stellen, damit er irgendwie trotzdem in Ruhe gelassen wird und sowas alles. Also so ein bisschen, wir müssen das jetzt schon filmen, das ist sehr wichtig, aber wir versuchen dir so ein bisschen Raum zu geben dafür. Das fand ich irgendwie niedlich. Das war ganz, ganz gut. Und dadurch entsteht ja auch dieses, dass dann nochmal die anderen beiden reinkommen und das irgendwie so leicht awkward wird und ein bisschen unangenehm. Das hat mich auch gut unterhalten. Sina hat völlig zu Recht noch eingeworfen. Wir haben noch gar nicht über das Derby und das, was so drumherum passiert und gefilmt wurde, gesprochen. Und ich meine, in der Doku, und das fand ich gut, waren die Spiele, wir haben jetzt ja nicht irgendwie Bundesliga-Classic-Saison 2021, 2022, zweite Liga gesehen, wo irgendwie ausführlich die Spielberichte drinne sind. Stand das irgendwann mal zur Debatte, Fabian, oder ist es überhaupt rechtmäßig möglich, oder ging es eh nur so über dies, was mit eigenen Kameras gefilmt wurde?
Also das Material, mit dem wir die Spiele erzählen, das ist ja DFL-Material, das ist eine Ausspielung. Weil Werder da einfach als Verein, die dürfen das ja nutzen für auch für ihr Social Media und sowas. Aber natürlich war so ein bisschen schon die Überlegung, wie erzählen wir die Spiele. Da wurden schon ein paar Stilentscheidungen getroffen, dass wir die zum Beispiel versuchen, immer mit den Kameras zu erzählen, die halt auf Augenhöhe sind. Möglichst wenig so dieses gelernte, aufsichtige Fußballübertragungsbild benutzen und sowas. Also da haben wir schon so ein paar Entscheidungen getroffen. Aber ja, also es war schon relativ früh klar, dass wir nicht so eine von Spiel zu Spiel Zusammenfassung machen wollen, sondern dass es eher darum geht, das vor allem das Gefühl des Spiels zu vermitteln und ja, da keine Vollständigkeit zu erzählen. Wir lassen ja einige Spiele auch komplett raus, weil so ein, so ein 1-1 gegen Sandhausen, das muss man jetzt nicht unbedingt nochmal in aller Breite erzählen, so.
Nee, tatsächlich nicht. Lennart, nun waren natürlich gerade die beiden Spiele gegen die Hamburger Vereine auch von kontroversen Schiedsrichterentscheidungen geprägt. Hat dir das gefehlt? Oh. Also wirklich, was immer noch kein Handspiel im Spiel gegen St. Pauli. Keine Grüße.
Ach, das Ding, ja. Ich war gerade erstmal beim Hinspiel, weil da gab es ja zwei Handtore auf beiden Seiten, die dann zurückgenommen wurden. Ja, also wo soll, also Agu, ich weiß überhaupt, was soll der da sonst machen? Das ist safe kein Handspiel. Ist ja völlig eindeutig. Ach nö, weiß nicht, so Schiedsrichterkontroversen. Ich glaube, wenn die jetzt andersrum gelaufen wären, wenn wir jetzt, keine Ahnung, also wenn wir jetzt, also in der Schalker-Doku, da möchte ich bitte die Schiedsrichter sehen und Roger Assalé thematisiert
wissen. Vielleicht brauchen die ja noch das Material von euch, Fabian, wie ihr den ganzen Tag begleitet.
Ja, wir hatten schon die Idee, ob wir uns mit denen zusammentun und so und beide Dokus irgendwie verquicken. Und vielleicht noch das Material von der nie veröffentlichten Hertha-Doku irgendwie kriegen können.
Ja, unbedingt. Das ist als Dokumacher. Ganz ehrlich, wie sehr schmerzt es einen, dass diese Doku höchstwahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken wird?
Die Hertha-Doku meinst du? Ach, weiß ich nicht. Also ich musste schon sehr lachen, weil der Grund, warum das gescheitert ist, glaube ich, einfach ein beleidigter Investor war, der das nicht so schön fand, dass diese Doku ehrlich ist. Und dann wusste ich das nochmal mehr zu schätzen, dass also mit welchem Vertrauen und mit welcher Ehrlichkeit und Offenheit von Seiten Werders da dieses Ding realisiert wurde. Und dass sowas, glaube ich, nie passiert wäre, dass sie sagen, hier seid ihr aber ganz schön kritisch in Folge 2 über Frank Baumann, sondern das ist halt, war halt der Deal und dann wird's halt kritisch und das war für alle cool. Also das ist halt nicht selbstverständlich. Und ich finde daran, dass die Hertha-Doku nicht realisiert wurde, am Ende merkt man, dass das in anderen Vereinen, wo vielleicht auch Leute mit größeren Egos sitzen oder die ein bisschen verletzbarer sind von Kritik, dass es da anders gehandelt wird.
Durch dieses Nicht-Erscheinen, finde ich, ist es auch so fast schon so ein Mythos, dass da wahrscheinlich ganz krasse Sachen drin waren, die, und deswegen erscheint das nicht, und wahrscheinlich waren es irgendwelche Lappalien oder etwas tatsächlich ganz Seichtes, was irgendwie das Ego schon gekränkt hat. Aber in meiner Vorstellung sieht man dort Lars Windhorst kleine Kinder fressen und dann ist es schade, dass es nicht das Licht erblickt. Ich glaube, den Satz werde ich nicht beenden. Ich glaube, ich leite lieber über zu Maxi, wie lange nach den Folgen hat der Duxchis on Fire Ohrwurm bei dir angehalten, vor allem nach den Derby-Szenen?
ja, doch, sehr lange. Ist natürlich ein catchy Song. Aber jetzt so langsam fühle ich mich wie nach so einer durchzechten Nacht irgendwie, dass ich denke, oh je, der Song ist vielleicht doch gar nicht so cool, wie ich ihn gestern Nacht noch fand. Also weißt du, was ich meine? Während der Saison war der richtig geil, hab auch gerne mitgemacht so. Aber jetzt so langsam, vielleicht mal was anderes.
Sina, du hast ja jetzt das Thema Derby nochmal schnell eingebracht, bevor ich es hier unter den Tisch fallen lasse. Was sind für sich so die prägendsten Sachen aus dem Derby, die du hier noch gerne erzählen möchtest?
Also, was ich wirklich am spannendsten fand und was da halt auch neu war, abgesehen von eben Derby an sich, waren diese Kommentare von Duxch und von Füllkrug zu dem Ganzen drumherum. Das fand ich super spannend und ich finde, das hat auch mir nochmal so bestätigt, ja, so sehe ich das als Fan auch, aber wenn die das dann auch so sagen, also zum Beispiel, dass man einfach solche Aktionen wie die Busverabschiedung gut auswählen muss und das aber perfekt gepasst hat und dass Duxch dann auch gesagt hat, ja, aber man hat gemerkt, es geht hier jetzt nicht nur darum, wie woanders zum Beispiel, dass da nur das Derby gewonnen werden soll, sondern die höheren Ziele, hat er das, glaube ich, genannt, die werden da mitgetragen. Und ich finde, das hat dann einfach auch nochmal so genau das gesagt, was man als Fan eben oft denkt. Und das glaube ich, auch einfach hier nochmal zeigt, dass die aktive Fanszene ein sehr gutes Gespür dafür hat, wann sowas sinnvoll ist und wann nicht. Also jetzt mal Derby ausgeklammert, bei einem Derby ist immer alles sinnvoll, was einen nach vorne pusht. Aber jetzt zum Beispiel dann Busempfang und sowas, das verpufft, wenn man das irgendwie alle zwei Wochen macht. Und das, finde ich, hat mir auch nochmal so ein gutes Gefühl gegeben. Und als Person, die da sowohl bei der Verabschiedung als auch bei der Begrüßung, als sie dann zurückkam, da dann wieder stand, war das natürlich auch nochmal schön, das irgendwie aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und der Ohrwurm war dann bei mir auch wieder da.
Lennart, wenn du so an die vergangene Saison denkst und dann jetzt das mit der Doku so abgleichst, gibt es irgendein Thema, was so war, wo du dich fragst, okay, das hätte ich mir in der Doku gewünscht, warum ist das nicht drinne?
Ja, ich glaube, ich hatte das in unserer ersten Folge schon mal angedeutet oder angesprochen und vielleicht wäre das sogar eine Frage jetzt an Fabian. Du hattest vorher schon angesprochen, dass zum Beispiel Roger Assalé, natürlich Held der Saison, aber verständlich vielleicht so gerade eben noch, warum er nicht in der Doku so stark auftaucht. Ein anderer Spieler, den ich jetzt dramaturgisch sehr passend gefunden hätte, ist Marco Friedl, der jetzt mittlerweile Kapitän geworden ist und da diese Szene ganz, also ich meine, in manchen Medien wurde es als Streik bezeichnet. Aus meiner Wahrnehmung ist das überzogen, da jetzt vor dem Rostock-Spiel vom Streik zu sprechen. Aber trotzdem ist es ja so, dass es da nochmal viel drum ging, okay, geht er jetzt oder nicht? Dann ist er nicht gegangen und war erstmal ein bisschen in Ungnade gefallen bei den Fans und hat sich so aus dieser Situation eigentlich rausgekämpft, ja, dass er jetzt auch von der Mannschaft zum Kapitän gewählt wurde. Habt ihr da auch drüber nachgedacht? Ist das so eine der vielleicht Storylines, die es fast reingeschafft hätte und wo so auf den letzten Metern entschieden wurde, naja, okay, der ist jetzt erst in der neuen Saison Kapitän, jetzt nehmen wir eher mal Toprak mit rein. Ja. Warum fehlt das quasi?
Ja, das haben viele vermisst und auch irgendwie, ich habe hin und wieder auch gesehen, oh, das haben sie wohl rausgelassen. Oh, das wollen sie wohl lieber nicht thematisieren. Da ist aber die Wahrheit, wir haben es nicht erzählt gekriegt. Einfach, ich muss jetzt selbst kurz überlegen, ist natürlich ein bisschen her, dass wir die Folge 1 fertig gemacht haben, aber wir hatten nicht besonders viele Szenen, wo das einfach schlüssig erzählt wurde. Wir hatten auch keine Interviews mit ihm geführt in der Situation und auch Frank Baumann dazu, glaube ich, nicht gefragt, sondern das ist einfach zeitlich, glaube ich, in einer Phase passiert, wo wir uns mehr zum Beispiel auf Markus Anfang konzentriert haben als Protagonist. Und da ist uns, obwohl wir diese 237 Stunden Material haben, ist uns links und rechts immer natürlich mal was durchgerutscht. Und bei dem Streik war das, glaube ich, einfach so. Es ist jetzt nicht so, dass es da nichts gab. Es ist schon, gab es sicherlich irgendwie Material, wo mal drüber gesprochen wurde, aber nicht so, dass man dann sagen würde, okay, das ist jetzt, damit kriegen wir es schlüssig erzählt. Auch in der ganzen Komplexität, die ja diese Geschichte doch irgendwie hatte. Und dann haben wir es einfach gelassen. Ein anderes Ding, was, glaube ich, auch einige vermisst haben, war die Geschichte von den beiden Torwärten. Mhm. Wo irgendwie, ja, der Torwart, die Torwart, der Torwartstreit oder wie auch immer man das nennen will. Da war es sogar so, dass wir ein bisschen uns, also mit den beiden auch beschäftigt haben und überlegt haben, wie erzählt man das. Da sind dann zwei Sachen einfach passiert. Erstens ist Markus Anfang zurückgetreten und das war dann alles viel, viel wichtiger als irgendwelche Personalfragen um die Spieler. Und zweitens war das halt einfach keine Geschichte, weil beide gesagt haben, ja, so ist Fußball. Es spielt mal der eine, es spielt mal der andere. So, also da kann man wirklich beim besten Willen hätte man da überhaupt keine interessante Geschichte erzählen können, weil halt beide cool waren. So.
Können das nicht noch, also kein Duxch-Füllkrug-Zwist.
Nee, genau. Also, und dann hast du, auf der anderen Seite hast du so eine Duxch-Füllkrug-Konkurrenzsituation, wo halt richtig was passiert und das ist halt spannender und interessanter und auch irgendwie ja im Verlauf der Saison später hat einen größeren Payoff, weil die halt dann in der Rückrunde irgendwie alle Tore schießen und im letzten Spiel sogar noch die beiden Tore schießen. Das ist ja ein schönerer Bogen irgendwie. Und bei den Torwerten wäre das halt irgendwie so eine Side-Note gewesen. Vielleicht, wenn die Folge eine Stunde lang gewesen wäre oder so, dann hätte man das vielleicht noch irgendwo untergebracht. Aber sowas, jetzt einfach keine Geschichte.
Ja. Und es hat sich ja sogar auch im gleichen Spiel aufgelöst. Also es war ja auch das St. Pauli-Spiel, wo sowohl Pavlenka ins Tor zurückkehrte, als auch beide Stürmer das erstmal von Anfang an gespielt haben. Und ja, dann Anfang kurz danach, ja, da war es wahrscheinlich wirklich einfach auch zu viel und sonst macht man zu viele Geschichten gleichzeitig auf.
Ja, genau. Und das ist ja auch einfach aus Filmemacher-Sicht eine komplizierte Geschichte. Du kannst ja diese Leute nicht dann einfach aus dem Hut zaubern, sondern du musst ja auch die mal etablieren, du musst die mal zeigen. Man muss sich ein bisschen mit denen verbinden können. Also jeder neue Protagonist kostet ja auch einfach ein bisschen Zeit. Und auch wenn die Geschichte durch ist, will man die ja auch nicht verlieren. Also man will ja die trotzdem weiter begleiten. Und dann so ein bisschen die Frage, auf wen konzentrieren wir uns jetzt hier. Genau.
Das wäre auch mal eine schöne Extra-Folge jetzt nochmal. Folge 7, der Torhüterstreit. So, ne, das Intro läuft und dann sieht man, ja, so ist Fußball und Abspann.
Ja, genau so wäre es gewesen, ja.
Dann vielleicht dann
steht man da und hat diese super dramatische Folge. Ja. Vielleicht machen wir noch mal so Shorts oder sowas.
Ja, das wäre schön. Genau, für Insta oder sowas. Da geht ja auch YouTube-Shorts. Okay. Sina, hast du noch etwas auf deinem Zettel, bevor ich jetzt wieder versuche, zum Fazit überzuleiten und du dazwischen grätschen musst, wie Ömer Toprak in der 85. Minute gegen Heidenheim? War halt gar nicht gespielt, egal.
Also, nur noch Kleinigkeiten, also nichts Großartiges mehr.
Dann würde ich jetzt gerne Richtung Fazit steuern und ich würde gerne mit Kirsten anfangen. Kirsten, wenn du jetzt so zurückblickst auf die Doku, wenn du zurückblickst auf den Moment, wo das durchsickerte, dass es eine Doku kommt und sowas alles. Wenn du jetzt deine Erwartungen mit dem, was passiert ist, abgleichst und überhaupt ein Fazit ziehen möchtest, wie sieht das aus?
Also es ist übererfüllt worden. Ich hatte schon das Gefühl, dass es wirklich gut wird, aber es ist halt einfach wirklich nochmal übererfüllt worden. Und ich freue mich darauf, wenn da eine DVD rauskommt. Ich weiß noch nicht, worauf ich die abspiele, weil ich so ein Gerät nicht mehr habe. Aber in der Hoffnung, dass da auch ein paar Deleted Scenes noch mit drauf sind. Aber ich finde, es hat mir einen unheimlich guten Einblick gegeben, wie das in der Mannschaft funktioniert und auch im Verein, wenn eigentlich sonst niemand dabei ist. Und es hat mich total mitgenommen und es ist wunderschön und es ist für die Ewigkeit.
Sina, du hast ja schon angedeutet, du wirst jetzt öfter gucken. Ist es jetzt dann so, ne, manche Leute gucken Stirb langsam jedes Jahr an Weihnachten und du guckst dann jetzt jedes Jahr Weihnachten die Werder-Doku oder wann ist so der Zeitpunkt?
Nein.
Jedes Spielfreie Wochenende.
Stirb langsam ist bei mir ganz wichtig an Weihnachten. Solange Hans Gruber nicht vom Nakatori-Plaza gefallen ist, ist bei mir kein Weihnachten. Also ich glaube einfach, das ist so, wenn es dir schlecht geht und du bist irgendwie krank oder so, dann guckst du dir sowas gerne an. Also ich glaube, sowas wird es bei mir. Ist halt die Frage, wie lange ich mir noch das DAZN-Abo leisten kann. Ich glaube, das ist eher die größere Frage. Und ja, zu meinem Fazit, ich habe das ja dann auch eben schon gesagt, ne, mich hat das so gefühlt wieder näher an meinen Verein gebracht. Das finde ich natürlich wunderbar. Und was für mich einfach so dieser abschließende Satz dieser Doku für mich bleibt, ist einfach, wie Füllkrug dann einfach sagt, so, du hast halt immer die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen. Und klar, wir waren ein Jahr in der zweiten Liga und das war ganz schön scheiße. So hätte nicht sein müssen. Aber ich glaube, die Doku hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass da irgendwie was Wahres dran ist und wir jetzt alle, glaube ich, nach vorne schauen und wollen, dass wir wieder mehr sind als um den Abstieg spielende Bremer und BremerInnen, je nachdem. Und ja, deswegen war das für mich alles sehr versöhnlich am Ende. Und ja, wie gesagt, ich bin da so beseelt und verliebt in Ole Werner rausgegangen.
Lennart, wie sieht das bei dir aus?
Ja, für mich ist das die große Überschrift nicht nur der Doku selbst, sondern einfach dieses ganzen Projekts, wahrscheinlich auch Transparenz. Ich finde sowohl ja das, was die Doku zeigt, und ich meine, ich habe zumindest ich glaube eine Staffel von der City-Doku gesehen und auch was von der Dortmund-Doku. Und klar, da erfährt man auch, bekommt man auch Einblicke, aber so dieser Ansatz, viel mit GoPros zu filmen, das wurde ja auch vorher schon herausgestellt, den fand ich, kam mir selbst nahbar vor. Ich würde gerne mal wissen, wie, also ich meine, wir sind halt alle Werder-Fans oder mindestens Sympathisanten, und ich wüsste gerne mal, wie es ist für Leute, die nicht diesen Werder-Bezug haben. Du hast ja im Rasenfunk da auch drüber gesprochen und Max meinte, ich bin so ein bisschen überdrüssig bei Vereinsdokus oder Fußballdokus, weil ich das Gefühl habe, das habe ich schon gesehen, da passiert nichts Neues. So eine Einschätzung würde ich gerne mal hören von jemand, der jetzt nicht diesen grün-weißen Bezug hat, wie diese Leute das sehen. Aber für mich ist es einfach ja sehr transparent in dem, was man sieht, aber auch, wie darüber gesprochen wird. Also der Verein hat ja in mehreren Formaten, auch mit DAZN, da gab es dann immer irgendwie so Insta Lives zu den neuen Folgen, nochmal sehr ausführlich Einblicke gegeben. Genauso wie mit dem Hauptprotagonisten natürlich Maxi, der hier bei uns Rede und Antwort stand. Genauso auch Fabian jetzt, wo ich bei vielen Dingen, also es ist jetzt natürlich alles total das positive und runde Projekt, aber ich finde auch gerade in dem Moment ist nochmal eine schöne Erinnerung, dass manche Dinge, wo man vielleicht denkt, oh, warum sind die denn so doof und machen das? Warum schneiden die das denn raus? Warum machen die das so? Dass, wenn man sich dann mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, vielleicht auch wohlwollend rangeht, mit Leuten spricht, merkt, nee, die hatten nicht vielleicht Angst drum, dass manche Sachen gezeigt werden, die nicht gezeigt werden sollen, sondern es hat vielleicht nicht in die Geschichte gepasst. Also da hat Fabian ja schon Dinge erwähnt. Oder auch Maxi, wie er erzählt hat, dass er der einzige Fan jetzt ist, der begleitet wurde, aber dass das auch alles mit sehr heißer Nadel gestrickt war. Und vieles, wo man vielleicht dann erstmal so diesen Empörungsreiz hat, gar nicht unbedingt nötig ist. Und man, wenn man sich ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, merkt, okay, die Leute sind nicht scheiße oder doof oder machen das mutwillig anders, als man das selber möchte. Das finde ich auch gerade nochmal eine schöne Erinnerung. Und das wurde wirklich geschaffen durch die ganze Transparenz, sowohl der Doku als auch des Projekts und der Berichterstattung darüber.
Maxi, wenn du jetzt nochmal so resümierst über die Zeit des Drehs und durch die Saison begleiten und jetzt dann das alles in der Doku zu sehen, wie fällt dein Fazit aus?
Also vor allen Dingen erstmal genau wie meine Vorrednerin und Lennart, also super schön, tolle Doku, hat mir großen Spaß gemacht zu schauen, auch obwohl man teilweise ja dabei war und so ein bisschen immer was wusste, was so vor sich geht, wusste ich natürlich nicht alles, kannte das finale Projekt dann auch nicht und war dann total froh, das alles zu sehen und vor allen Dingen war ich froh, dass es bei den Werder-Fans einfach gut ankam, bei euch, bei Leuten, die man, mit denen man privat spricht oder was man so liest, mit Leuten, die man trifft, dass alle sagen, das ist total geil, das ist das Beste, was passieren kann, das macht so Spaß, weil, wie Kirsten sagte, das bleibt halt, wir sind alle Teil dieser Erinnerung, nicht nur ich, der da vorkomme, sondern wir alle waren dabei bei den Spielen, haben wir etwas, wo wir immer zurückblicken können und sagen können, das war die Saison, wo wir aufgestiegen sind. Natürlich, das muss man dazu sagen, bin ich auch gespannt, wie das so altert. Ich glaube, wenn man jetzt in naher Zukunft wieder sportliche Probleme haben sollte und so, ist man vielleicht auch dessen ein bisschen, muss man das ein bisschen in Abstand sehen, weil dann da wieder viele Freude Eierkuchen ist und so. Da bin ich sehr gespannt einfach drauf, wie es altert. Und zum Abschluss wollte ich noch sagen, dass diese Machart und wie es sich anfühlt und so, ich finde, das passt einfach wahnsinnig gut auf den Verein Werder. Es ist so, es ist halt nicht high class, perfekt, es ist nicht all or nothing, so wie Dortmund und Bayern und City das machen, sondern das hat, ist irgendwie was ganz Eigenes. Und das wird auch anders sein als das Schalke-Ding, weil es ist einfach eine Werder-Doku so. Und das ist einfach, das spürt so, oder das spürt man voll, das strahlt diese Doku aus jeder Pore, so finde ich aus. Und das finde ich vor allen Dingen so besonders.
Fabian, für dich als einen der Macher, wie fällt denn dein Fazit aus jetzt mit dem fertigen Produkt?
Also es war, wir sind ja sehr spontan dazu gekommen. Und Werder hatte das sehr spontan entschlossen. Am Mittwoch, glaube ich, saßen wir im Stadion und am Samstag war das erste Spiel oder so. Das heißt, es gab wenig Zeit, sich zu überlegen, wollen wir das überhaupt machen oder nicht, sondern es war halt recht klar, Werder will eine Doku machen, das könnte eine gute Geschichte werden, die Voraussetzungen sind toll, lass uns das unbedingt machen. Und dann haben wir über das Jahr, glaube ich, alle realisiert, wir machen hier halt jetzt auch keine Netflix- oder Prime-Serie, die schlecht werden kann und dann ist es egal, sondern man macht hier irgendwie eine Dokumentation von etwas hoffentlich Einmaligem für eine oder für einen Verein, der sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr wichtig ist und in einer Stadt, in der wir sind, leben wollen, wo Menschen um einen rum sind, die auch unglaublich hohe Erwartungen haben und das darf einfach nicht schlecht werden. Und ich bin einfach nur sehr dankbar, dass es den Leuten gefällt. Das war nicht selbstverständlich. Und das beruhigt mich sehr. Ja, und dass es euch gefällt, das macht mich auch ganz froh. Und dass viele Leute glücklich sind, dass wir das gemacht haben. Ich meine, besser geht's doch nicht, oder? Ist doch schön.
So, mein Fazit kommt jetzt auch noch und ich finde, bezeichnend dafür ist, wir haben jetzt mit dieser heutigen Folge, haben wir allein im Weserfunk in wechselnder Besetzung heute in sehr großer Runde, letzte Woche in kleinerer Runde, ja, 4,5 Stunden, über 4,5 Stunden über diese Doku gesprochen. So, und hauptsächlich positiv. Es gab ein paar Sachen, über die wir uns negativ geäußert haben. Das, einmal das Thema Diversität, das haben wir heute auch nochmal adressiert. Auch da nochmal danke an dich, Fabian. Aber auch eher über das, was in der Doku passiert, als über die Machart. Ich finde, es hat mir großen Spaß gemacht, das zu sehen. Es hat in mir Emotionen ausgelöst. Das ist immer gut. Ich habe jetzt hier, keine Ahnung, keine Doku über die Reise der Pinguine geguckt, wo die Emotionen nur durch die Musik ausgelöst wird, sondern durch das, was gezeigt wurde. Und das ist gut eingefangen worden. Ich fand sie von der Machart gut. Mir hat kein Erzähler gefehlt, wie es vielleicht einige gefordert hatten. Ich fand es fair gegenüber allen Protagonisten, auch gegenüber Markus Anfang. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, 6 Folgen und die Laufzeit, das wirkt manchmal ein bisschen kurz. Aber häufig ist es einfach dadurch auch einfach gut. Also Kill Your Darlings, manche Szenen müssen halt einfach raus. Da haben wir heute ausführlich drüber gesprochen, weil die Story einfach dann nicht dazu passt. Manche Szenen wirken vielleicht von außen oder manche Geschichten wirken von außen größer, als sie eigentlich sind. Manche Sachen sind auch einfach langweilig vielleicht und man denkt, das ist voll was Großes, weil wir im Endeffekt ja auch häufig einfach nur über andere Medien nochmal rezipieren, was da überhaupt so passiert. Und es ist ja nun mal gang und gäbe, insbesondere der Online-Medien, dass einfach manche Sachen gehypt werden oder halt übertrieben werden. Und deswegen ist diese Doku, dieser Blick aufs Innenleben so schön. Ich möchte ein großes Lob an alle Beteiligten aussprechen, die an der Doku gearbeitet haben, aber auch an die, die drinne waren. Jetzt hier stellvertretend einmal an Maxi, aber auch großes Lob an Ralf Wiegand, der das auch wirklich toll gemacht hat, der so ein bisschen, ja nicht die Stimme der Vernunft, aber dieses, das hat er toll gemacht, weil ich weiß, er ist ja auch Werder-Fan, aber dieses manchmal das Einordnende, das war sehr gut, das hat mir gut gefallen. Und auch die Spieler, ich habe das hier häufig genug gesagt, mein Bild ist bei vielen ganz stark nochmal mehr ins Positive gerückt. So, und das fand ich wirklich, wirklich schön. Und deswegen auch dann stellvertretend an dich, Fabian, glaube ich, von uns allen nochmal dieses Lob. Da dürft ihr euch gerne sehr viel auf die Schulter klopfen. Das hat großen Spaß gemacht.
Danke. Das machen wir absolut auch gerade in diesen Tagen sehr viel. Wir verarbeiten das ja auch gerade erst. Das ist ja auch eine stressige Zeit gewesen.
Genau. Dann, wenn euch diese Folge gefallen hat, Leute, geht auf weserfunk.com, nutzt eure Podcatcher, um uns zu abonnieren, geht in unseren Shop und kauft Merch. Ist auch immer eine sehr gute Idee. Alle Gewinne, die wir damit erwirtschaften, von den Produkten, die wir da zurzeit haben, die spenden wir das Geld an den guten Zweck. Nochmal der Hinweis, grün-weiße Hilfe, wenn ihr unterstützen wollt, um solche Erlebnisse wie am letzten Wochenende in Wolfsburg, dass die bearbeitet, verarbeitet und nicht in Vergessenheit geraten, dass das alles passiert, ist das ein guter Anlaufpunkt. Und dann bedanke ich mich bei Sina. Vielen Dank und tschüss.
Ja, danke fürs Hosten.
Danke an Kirsten.
Danke, danke, tschüss.
Vielen Dank, Lennart.
Jo, danke für deinen Enthusiasmus, auch dieses Podcast-Projekt zum ganzen Doku-Projekt aufzuziehen.
Ja, gerne. Und ein großes Dankeschön an Maxi, der jetzt schon zum zweiten Mal zur Doku hier bei uns war. Ich hoffe, wir hören uns im Laufe der Saison auch nochmal in einer regulären Sendung. Vielen Dank.
Dankeschön. Unbedingt kommt alle Samstag zum Stadion oder vorher zum Kultkiosk. Da können wir noch ein Bier trinken.
Sehr gut. Und vielen Dank, Fabian, dass du heute dir die Zeit genommen hast und hier so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Das war sehr wichtig, glaube ich, und das wird viele gefreut haben. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und auch euch, liebe HörerInnen, vielen Dank an euch, dass ihr euch das hier ansieht und viel Spaß mit allen weiteren Folgen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.